Moin Moin, hallo, servus und grüß Gott. Wir sind Lasse und Paul bei uns im Geil Motor Podcast. Geht alles um Impact statt Exit. Das heißt, wir sprechen hier mit sozialen Unternehmerinnen und Unternehmern über ihr Geschäftsgebaren, über ihre Modelle, über ihre Projekte, über die Motivation, am Montag zur Arbeit zu gehen. Und heute haben wir junge Medienunternehmer hier zu Gast, Paul. Und es geht um die Frage, wie man eigentlich aus seiner eigenen Filterblase herauskommen kann.
Ja, denn Dario und Felix sind selbsternannte unternehmerische Journalisten und haben 2016 die Medien-App The Buzzard gegründet. Mit dieser App wollen sie unsere Filterblasen und vergifteten Diskurse aufbrechen, indem sie zu bestimmten tagesaktuellen Themen immer eine ganze Bandbreite an verschiedenen Meinungen und Beiträgen aus unserer Medienlandschaft kuratieren und so das gesamte Meinungsspektrum abbilden wollen. Es ist also eine App, die einem einen Überblick verschafft über die Vielzahl von Meinungen und Positionen, die es zu immer einem bestimmten Thema gibt, da es natürlich nie nur eine Wahrheit gibt und man sich so sein eigenes Bild machen kann. Dafür haben die Jungs vor 2 Jahren in einer Crowdfunding-Kampagne über 170.000 Euro von ihrer Community eingesammelt, viel, viel Anerkennung und Unterstützung erfahren, unter anderem von vielen prominenten Journalisten, aber eben auch Kritik und Zweifel, ob eine einzige App wirklich die Diskussionskultur verändern kann. Deshalb haben wir mit den Jungs über den Status quo unserer Medienlandschaft gesprochen, ob konservative Medien immer konservativer und linke Medien immer linker werden, ob es diese Filterblasen wissenschaftlich gesehen eigentlich auch gibt und wenn ja, wie sie entstehen.
Und wie sie vor allen Dingen auch wieder aufzulösen sind, wie man aus seiner eigenen Filterblase herauskommt, wie man vielleicht auch jungen Menschen erklären kann, wie Social Media überhaupt funktioniert und warum es vielleicht keine gute Idee ist, sich nur über Instagram oder TikTok eine Meinung zu bilden. Genau, weil in diesen Bereichen, in der Schulbildung, in der Medienbildung sind sie jetzt auch aktiv und geben uns da Einblicke auch in die zukünftigen Pläne, die sie noch vor sich haben. Also auf jeden Fall eine sehr spannende Folge, wie wir fanden. Es war eine lebhafte Diskussion mit den beiden, die wir sogar endlich mal wieder analog und nicht remote am Computer führen durften und konnten. Von daher hört gern rein. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wie immer hier zuhört. Bedanken uns natürlich auch bei allen, die das Ganze finanziell unterstützen. Unter geilmotor.de könnt ihr alle Infos zum Podcast finden und auch Wege, wie ihr uns vielleicht kleinere Beträge einmalig oder wiederkehrend spendet. Das hilft uns, das Ganze hier weiter fortführen zu können. Die andere Stütze ist, dass wir hier regelmäßig coole Unternehmen und Projekte vorstellen, die das Ganze sponsern. Und eins davon wird euch Paul gleich noch präsentieren und dann geht's los mit Dario und Felix. Viel Spaß beim Zuhören.
So, jetzt starten wir. Moin Dario, moin Felix. Schön, dass ihr vertestet hier bei uns im Büro sitzt.
Moin.
Ja, hallo zusammen.
Ihr hattet es ja auch gar nicht so weit, ne? Ihr seid auch hier in Berlin irgendwie ansässig?
Genau, ja, genau. Ich komme jetzt gerade aus Kreuzberg. Felix aus Neukölln.
Ja, genau. Da ist natürlich Mitte eigentlich uncool gegen, aber wir suchen es heute trotzdem. Könnt ihr uns mal kurz zum Einstieg den Nahostkonflikt in 30 Sekunden erklären?
Also ich würde sagen, ja, es ist jetzt gerade aktuell eine sehr verfahrene Situation, weil die Hamas angefangen hat, Raketen zu schießen und Israel jetzt mit sehr starken Vergeltungsschlägen gegen Palästinenserinnen und Palästinenser eben ebenfalls Raketen abschießt, zum Teil auf Gebiete, in denen halt auch sehr viele Zivilisten wohnen. Und beide Seiten schießen weiter und es ist jetzt gerade aktuell kein Frieden in Sicht.
Alter Falter, also du hast es dir sogar zugetraut und hast jetzt nicht einfach nur gesagt, ja, es ist ein bisschen schwierig, hier so mündlich, spontan das einfach mal zu machen. Finde ich stark, finde ich mutig. Natürlich sehr ausgewogen. Peter Schollatour hätte es wahrscheinlich nicht in 30 Sekunden hingekriegt, oder Lasse?
Nee, Peter Schollatour hätte wahrscheinlich 30 Minuten oder vielleicht auch 30 Stunden gebraucht, je nachdem, wie er drauf gewesen wäre. Aber ja, klar, das war jetzt natürlich eine rhetorische Frage, auch angelehnt an die 30 Sekunden bei euch auf der Seite.
Aber zu meiner Verteidigung muss man sagen, ich habe den Konflikt jetzt auch nicht, glaube ich, wirklich hintergründig erklärt. Ne?
Also. Nee, genau. Also das sollte jetzt auch, das ist sicherlich nicht wirklich nicht in 30 Sekunden möglich. Den Konflikt gibt es seit über 60 Jahren und der ist einfach sehr, sehr vertrackt und flammt immer mal wieder auf. Und das sehen wir jetzt ja auch aktuell. Aber er legt ja großen Wert, dass beide Seiten der Debatte, ganz egal, um was für ein Thema es geht, eben auch zur Geltung kommt. Das haben wir jetzt hier bei den Israelis und den Palästinensern gesehen, aber das gilt ja auch für andere Themen. Deswegen haben wir uns hier ein paar kleine flotte Fragen für den Anfang ausgedacht, quasi entweder oder, und fangen an mit Putin oder Trump.
Puh, ganz schwierig. Muss man hier laut dieses Podcast wahrscheinlich auch beantworten.
Also relativ einsilbig antworten, ja.
Trump.
Schwarz oder rot?
Rot.
Grün oder schwarz?
Grün.
Ampel oder Jamaika?
Ich würde sagen Ampel.
Dicht machen oder aufmachen?
Dicht machen.
Cancel Culture oder keine Cancel Culture?
Ich würde sagen Cancel Culture teilweise.
Gender-Sternchen oder kein Sternchen?
Besser Doppelpunkt.
Mm. Und so handhabt ihr das auch in der App?
Noch nicht.
Ja, nur Sternchen. Ah, okay.
Aber ich bin ein Verfechter des Doppelpunktes, obwohl ich auch die Lesbarkeit dann auch schwierig finde. Also ich finde es ein schwieriges Thema, ist noch nicht abschließend diskutiert bei uns. Ja. Aber aktuell nutzen wir das Sternchen.
Ja, vielleicht sonst auch mal Friedrich Merz fragen, hier im Sinne der Meinungspluralität. Okay, cool, aber da habt ihr euch, finde ich, ziemlich sportlich geschlagen, das einfach mal angenommen. Ja, gerade ihr hättet ja jetzt easy sagen können, ja, das muss man alles erstmal recherchieren und sonst was. Aber finde ich sehr sympathisch, dass ihr euch dem jetzt erstmal gestellt habt. Ist ja auch ein bewährtes Podcast-Format, so eine kleine Kontrastübung. Und jetzt mal Spaß beiseite. Hat sich die Zahl eurer NutzerInnen seit der Abwahl von Trump eigentlich auch so stark reduziert?
Also tatsächlich merken wir schon, dass es weniger Interesse gibt an der US-Politik. Also alles, was zum Thema Biden wir jetzt gerade bringen und zu dem, wie er sich jetzt zum Beispiel auch zu Israel-Palästina geäußert hat, also für eine Waffenruhe ausgesprochen hat, wird tatsächlich weniger geklickt, weniger gelesen. Bei uns, bei Buzzard, geht es gar nicht so sehr um die Klickzahlen. Es geht eher darum, dass wir große Kontroversen abbilden, dass wir verschiedene Perspektiven abbilden, die man sonst vielleicht häufig auch nicht so schnell findet in seiner eigenen Bubble bei Instagram oder wo man sonst so unterwegs ist. Und es ist eigentlich traurig zu sehen, dass Trump dazu beigetragen hat, dass sich viel mehr Menschen auch gut informieren wollten. Und jetzt ebbt das gerade schon wieder ab. Ist fast so ein Symptom unserer Zeit.
Trotzdem muss man sagen, dass die Lesezahlen, also wie oft Themen geklickt werden oder gelesen werden, dieses Jahr doch gestiegen ist, insgesamt jetzt im Verhältnis zum Ende letzten Jahres. Wahrscheinlich, weil halt einerseits immer noch viele Leute wissen wollen, wie geht es jetzt mit der Corona-Pandemie weiter, weil jetzt aber auch neue Themen reinkommen, wie zum Beispiel jetzt der Nahostkonflikt, der halt sehr viele sehr interessiert, oder jetzt auch die Klimadebatten wieder mehr an Fahrt gewinnen. Also Trump hat sozusagen in den USA sehr polarisiert und irgendwie dazu geführt, dass eine deutsche Leserschaft sich extrem mit den USA beschäftigt. Das ist jetzt irgendwie zurückgegangen. Aber dafür werden jetzt andere Themen auch wieder wichtiger, das sieht man auch.
Ja. Okay, das ist sehr interessant. Also wir hätten es eher eigentlich fast schon als rhetorische Frage hier gehandhabt. Oder weil, ja, nee, also das ist wirklich interessant, dass man das bei euch auch sieht, weil wir hatten es jetzt so ein bisschen angelehnt an zum Beispiel New York Times, ne? Also so ein ganz wichtiges Leitmedium, linksliberales Leitmedium, und bei denen konnte man es ja ganz, ganz klar sehen anhand der Seitenaufrufe, anhand der Abozahlen und so weiter, dass bei der Wahl Trumps, dass das stark nach oben gegangen ist, dass es auch die letzten 4 Jahre während seiner Amtszeit auf hohem Niveau angehalten hat und dass man jetzt eigentlich seit der Abwahl von Trump ganz klar sehen kann, dass die New York Times deutlich an Zuspruch verliert oder an Klickzahlen, an Abos verliert. Und dass man das sogar bei euch tatsächlich so, zumindest themenspezifisch im Rahmen der US-Berichterstattung quasi sehen kann, das finde ich schon interessant. Aber gibt es denn auch bei sonst so singuläre Ereignisse, also meinetwegen irgendwie, du hast ja eben schon Klima oder Fridays for Future angesprochen oder Black Lives Matter oder Me Too oder solche Dinge, die bei euch auf der Seite gecovert werden und wo man dann ganz klar sieht, dass die Zugriffszahlen deutlich steigen und vielleicht sogar auch dauerhaft mehr Interesse dann auf der Seite ist? Oder ist das dann letztendlich auch genauso schnell vorbei, wie es kommt?
Nee, es gibt immer wieder Ausreißer, wo natürlich besonderes Interesse ist, sich tatsächlich vielfältig zu informieren und vielleicht auch mal eine Blickweise mitzubekommen, die man halt sonst überhaupt nicht teilt. Also nehmen wir mal die Debatte um alles dicht machen. Das waren ja diese Videos, die ironisch verstanden werden sollten als Kritik an der aktuellen Corona-Politik der Bundesregierung, auch Jan-Josef Liefers und andere recht prominente Leute wie auch Volker Bruch und so weiter sich geäußert hatten. Und dazu haben wir tatsächlich diese Debatte natürlich aufgegriffen und geschaut, ja, also was ist denn jetzt dran an diesem Shitstorm, an diesem riesigen medialen Echo, was dort zu verspüren war, und was ist vielleicht auch dran an den Argumenten derjenigen, die da bei dieser Aktion mitgemacht haben, auch wenn es Applaus von rechts gab. Ne? Heißt es nur, weil es Applaus von rechts gibt, dass deswegen jegliche These, die vielleicht auch berechtigt sein könnte, irgendwie direkt zu verunglimpfen ist? Also unsere Auffassung bei Buzzard, nein. Wir müssen uns mit den Thesen, mit den Inhalten beschäftigen, und das tun wir dann bei Buzzard eben auch. Alles dicht machen ist eins, aber auch so dieses ganze Thema, die linke Wokeness, also auch bestimmt ein Thema für euch, für alle, die hier zuhören, ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, auch so die Frage der Identität, Minderheiten zu schützen, zu achten, gegen Diskriminierung zu kämpfen. Auch ein ganz wichtiges Thema, was wir bei Buzzard immer wieder behandeln. Aber zum Beispiel haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ist linke Wokeness die politische Haltung der Zukunft? Ja, oder ist es vielleicht sogar heuchlerisch, woke zu sein? Ne? Denn auch durch dieses Woke-Sein erwachsen natürlich viele Debatten, die durch Empörung gekennzeichnet sind und viele Shitstorms, die wiederum dann auch andere Leute häufig am rechten Rand oder im konservativen Bereich silencen. Und deswegen gibt es ja auch die Debatte über Cancel Culture von rechts, aber immer mehr auch aus der bürgerlichen Mitte. Und solche Themen bei Buzzard sind natürlich von besonderem Interesse, weil wir die verschiedenen Perspektiven sammeln und versuchen, ihr habt es ja schon angesprochen, in 30 Sekunden zusammenzufassen.
Und ja, vielleicht noch eine Ergänzung, die mir dazu einfällt. Also tatsächlich kann man thematisch sagen, dass diese Identitätsthemen immer extrem viel gelesen werden bei uns. Und interessanterweise auch, so beschäftigen wir uns jetzt ja seit einiger Zeit immer mit auch mit diesen verschiedenen Bubbles und sehen halt, wie verschiedene Medien argumentieren. Ne? Und es gibt eigentlich keinen Themenbereich, wo man es so stark sieht, wie wenn es um Identität geht, Gender, Cancel Culture. Diese Themen...
Sind das dann quasi Debatten innerhalb dieser Themen oder sind das quasi dann Metadebatten, wie in Friedrich Merz ist gegen das Gendern oder gegen das Gendersternchen und deswegen sprechen wir jetzt mal darüber, ob das Gendersternchen vernünftig ist?
Beides. Also es gibt sowohl konkrete Debatten, wie jetzt zum Beispiel alles dicht machen, diese Aktion einfach, aber es gibt auch größere Fragen, die wir stellen. Aber was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass man da tatsächlich sehr stark sieht, wir können eigentlich schon vorhersagen, wie konservative Medien argumentieren, wie rechte Blogs argumentieren, ist immer die gleichen Schemen eigentlich. Man kann sehr klar sehen, okay, so wird die Taz ungefähr dazu schreiben, so wird der Leitartikel in der Frankfurter Rundschau aussehen. Das heißt, bei dem Thema sieht man das ganz stark und es ist irgendwie interessant, dass gerade da scheinbar das Bedürfnis bei unserer Leserschaft ist, aus ihrer eigenen Bubble auszubrechen und die Gegenseite zu sehen. Gerade bei den Fragen, wo es um die Identität geht. Und man könnte vielleicht sogar sagen, auch bei Trump ging es für viele um irgendeine Form von Identität. Mhm. Also er hat seinen Wählern quasi klar gemacht und Wählerinnen, dass es um deren Identität geht, die at stake ist, die in Gefahr ist und hat deshalb so stark polarisiert. Und vielleicht ist das auch ein Kern des Problems von den polarisierten Debatten, in die wir gerade erleben, ist, dass die Menschen nicht mehr über die Sache selbst diskutieren, sondern über sich eine Identität daraus formen. Und wenn ich dir nicht deiner Meinung bin, dann bist du das Problem. Hm. Nicht die Meinung, die du vertrittst oder das Argument, sondern man überträgt es auf den Menschen. Vielleicht ist das sozusagen ein Phänomen unserer Zeit, dass es immer öfter zu einer Identitätsfrage wird, welche Meinung man vertritt.
Ja. Wie ihr dagegen angehen wollt und was da vielleicht die Funktion eurer App ist, das wollen wir später nochmal besprechen. Vorher wollen wir ganz kurz mal mit euch abhandeln, wie ihr überhaupt dann zur App gekommen seid und zu dem gekommen seid, was ihr jetzt gerade macht. Seid ihr sowas wie Nachrichten-Junkies? Oder glaubt ihr, das gibt es überhaupt? Ab und zu sagt man immer jemand, ja, ich bin ein totaler Nachrichten-Junkie, aber ist das eigentlich ein wissenschaftlich belegtes Phänomen?
Na, Junkie impliziert Sucht.
Ja.
Und auf jeden Fall auch was Ungesundes. Darüber können wir uns, glaube ich, auch einigen. Ganz witzig, in der Form bin ich ein Junkie. Wenn ich erstmal anfange, kann ich nicht aufhören. Also es war schon immer so, auch in meinem Studium, als ich Dario kennengelernt habe, war immer so ein Running Gag, dass ich halt die Parteitage mir halt stundenlang, also komplett, eigentlich das ganze Wochenende am Stück reingezogen habe. Ja. Damals gab es noch die Piratenpartei. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch.
Da war ich sogar mal Mitglied und auf einem also richtig auf dem Parteitag in Bochum, erinnere ich mich noch. Da habe ich mir tatsächlich das ein ganzes Wochenende lang analog in der Ruhrhalle oder wo das da war, richtig reingezogen, ja.
Spannend. Und ich war damals schon einer von denen, die dich wahrscheinlich beobachtet haben. Aber aus der Ferne.
Creepy.
Und das hat mich schon creepy. Ja. Nee, aber so hat es mich eigentlich getrieben, immer schon zu beobachten, zu sehen, was für verschiedene Argumente ausgetragen werden. Und mir ging es persönlich immer um die Frage, wie können wir eine gerechte Gesellschaft hinbekommen? Und was ist dann eigentlich Gerechtigkeit? Und das habe ich im Studium Politikwissenschaft mit Dario zusammen studiert, als Frage immer schon verfolgt. Dann bin ich nach Barcelona, da politische Philosophie studiert und bin dieser Frage weiter nachgegangen und bin schon zum Schluss gekommen, dass liberale Gerechtigkeitstheorien die sind, die am meisten überzeugend sind. Also nicht illiberale, sondern liberale, die halt die Freiheit des Menschen irgendwie als sehr wichtig empfinden. Und auf Basis dessen quasi gibt es natürlich verschiedene Konzepte. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann versteht man auch, dass selbst so eine Theorie wie der Nationalismus, sozusagen eine Berechtigung haben kann. Oder auch sowas wie der Glaube an Tradition, an Werte, an Ursprung von Gesellschaften und so weiter. Ich rede natürlich nicht von Nationalsozialismus und nicht von dem, was man schnell als die grauenvolle, verhängnisvolle Geschichte Deutschlands natürlich versteht. Sondern wenn man in Barcelona studiert, dann weiß man, dass Nationalismus auch links sein kann. Ganz klar, die katalonische Unabhängigkeitsbewegung ist dort sehr stark, genauso bei den Basken in Nordspanien, da gibt es sehr viele Linke, die sich damals gegen die Diktatur unter Franco gewehrt haben. Das heißt, wenn man versteht, dass das sozusagen nicht per se etwas ist, was grundsätzlich rechtsradikal ist, wie man es in Deutschland schnell versteht, dann kann man plötzlich miteinander diskutieren über Werte, über Tradition, über Herkunft, aber auch darüber, wie wir in einer Welt leben wollen, die durch eine Globalisierung gekennzeichnet ist, durch Digitalisierung, durch Vernetzung, durch internationale Freundschaften und natürlich wir auch Traditionen hinter uns lassen wollen, zum Wohle dessen, was man als gerecht verstehen kann, was gegen Ungleichheit und so weiter vorgeht und eine gewisse größere Gleichheit, auch soziale Gleichheit, aber auch Gleichheit von Geschlechtern und so weiter eben betrifft.
Das heißt, ihr hattet ja so einen ideellen Grund, Baustein schon mal bei euch beiden, ja, dass ihr eine Motivation für das Thema irgendwie Freiheit, Gerechtigkeit hattet und dementsprechend ließ sich da der Journalismus als Medium für Freiheit oder Gerechtigkeit gut reindenken und habt gesagt, okay, das soll ein Medium für uns sein, dem wollen wir uns widmen. Habt beide Politik studiert, richtig? Mhm. Und wart dann auch beide so im journalistischen Bereich irgendwie tätig, ne?
Ja, genau. Also die Idee eigentlich, was Journalistisches zu machen, kam jetzt vor der Idee, Buzzer zu machen. Also ich hatte sogar schon vor dem Anfang meines Bachelors, bevor ich Politik studiert habe, mir überlegt, okay, Journalismus wäre eigentlich ein spannender Bereich zu arbeiten. Zum Beispiel jetzt für mich, weil ich halt irgendwie auch gerne schreibe und es immer schon spannend fand, mich mit vielen verschiedenen Themen zu beschäftigen und die irgendwie zu durchdringen oder mit Personen Interviews zu führen.
Vielleicht nochmal kurz die Klassikerfrage zwischendrin. War einer von euch auch so wie Kai Diekmann Chef der Schülerzeitung oder hat er die Schülerzeitung auf Vordermann gebracht in irgendeiner Funktion?
Also ich habe in der Schülerzeitung mitgeschrieben, aber nee, ich hab früher viel in Bands gespielt und hatte dann nicht so viel Zeit, mich komplett.
Also das ist mich tatsächlich interessant. Also ich glaube, viele Journalisten haben tatsächlich oder Journalistinnen haben irgendwie auch direkt schon in der Schulzeit irgendwie angefangen, ihrer journalistischen Tätigkeit in irgendeiner Form nachzukommen. Das war bei euch aber nicht so.
Nee, ich habe immer schon gern geschrieben, das auf jeden Fall. Aber
ja, und nicht nur hatten wir hier überdurchschnittlich viele ehemalige Waldorf-Schüler und auch ehemalige Top-Berater in Unternehmensberatungen, sondern eben auch, wie Lasse das sagt, wirklich mehrere Leute, die gesagt haben, sie haben ihre Schülerzeitung gegründet oder irgendwann mal geleitet. Also da sieht man auch die Leute, die, oder vielleicht gerade die Leute, die sehr sinngetrieben arbeiten, haben sich schon früh da in die richtigen Machtpositionen reingefressen. Aber gut, bei euch dann nicht, aber zumindest in der Schülerzeitung mitpartizipiert, ne?
Genau, das auf jeden Fall, ja. Aber ohne Machtposition damals. Ja, jedenfalls, um zurückzukommen zum Studium, also wir haben uns kennengelernt, weil wir beide eben auch Journalisten werden wollten, schon früh. Und waren zusammen beim Hochschulradio, haben da so eine Radioshow gemacht, wo wir auch immer den Campuswecker hieß das in Mannheim damals. Also 3 Stunden
Morning Show.
Der berühmte Campuswecker. Genau. Nee, genau, und haben halt viele auch so Praktika gemacht nebenher und immer eigentlich in der Freizeit auch viel über Politik diskutiert, in der Gruppe mit unseren Freunden.
Ja,
und
was man halt so macht.
Genau. Wie man sich beliebt macht, über Politik diskutieren und Studenten wecken.
Genau.
Das mögen wir am liebsten, ja klar.
Ja, aber es gab auch damals schon im Studium, ist vielleicht eine ganz lustige Anekdote, so eine Spaltung. Also für die Mannheim kennen, die Uni Mannheim, die besteht halt hauptsächlich aus Wirtschaftswissenschaftlern. Auf der einen Seite.
Bisschen zugeknöpfter, oder?
Ja, genau, bisschen minimal. Und sozusagen auf der anderen Seite gibt es noch eine sozialwissenschaftliche Fakultät, die ist aber auf der anderen Seite der Schnellstraße gegenüber von dem Schloss, dem Mannheimer Schloss, wo alle Wirtschaftswissenschaftler studieren. Ja? Es gab eine kleine Fehde, kann man sagen, zwischen den Sovis und den Sozialwissenschaftlern und halt den Wirtschaftswissenschaftlern, vor allem den BWLern. Heute würden wir natürlich da ganz anders drauf schauen. Aber damals gab es da schon unterschiedliche Perspektiven. Also auch das ist was, was uns durchaus begleitet hat. Und das auszugleichen ist doch auch bis heute immer noch
spannend. Aber wie tragisch, dass ihr dann letzten Endes mit der Gründung eurer App selber eigentlich zu so einer Art Managern werden musstet, oder? Ihr beschreibt euch ja auch selber als unternehmerische Journalisten.
Ja, tatsächlich. Wir hatten ja auch, als wir die Idee hatten im Studium, wir hatten jetzt eigentlich in der Kneipe zusammen mit Freunden irgendwie uns überlegt, hey, das wäre doch toll, wenn man irgendwie auf einer Plattform sehen kann, was sagen verschiedene Journalisten, Journalistinnen aus dem Ausland, also was sagen internationale Stimmen, was sagen, ja, was sagen Medien von links bis rechts, da gibt es eigentlich keine Überblicksplattform, wäre eigentlich spannend so. Und das war eigentlich erstmal so die Idee. Wir haben nicht gesagt, lass uns ein Startup gründen, sondern wir wollen irgendwie, es wäre doch cool, diese Plattform zu programmieren und aufzubauen und irgendwie da einen Programmierer zu finden, der das mit uns baut und so. Und dann irgendwann war das so gut, okay, irgendwie wird es wahrscheinlich eine Form von Unternehmen werden. Genau.
Ja, und das hat natürlich auch was mit Unternehmertum zu tun, wenn man eben so an so einer Idee kommt, wie ihr es schon herausgearbeitet habt, die bei uns unglaublich idealistisch motiviert ist, bis heute immer noch. Und man sich manchmal fragen könnte, sind wir überhaupt richtig im Journalismus, wenn man jetzt dazu beitragen möchte, dass mehr gerechte Lösungen gefunden werden. Ne? Aber das stimmt schon. Also deswegen ist es ein ganz gutes Beispiel in Mannheim, wo wir absolute Politikwissenschaftler waren, voll vom Fach kamen und irgendwie nur sachlich über Debatten gesprochen haben, überhaupt gar keinen Sachverstand mit Blick auf Wirtschaften hatten und mitgebracht haben. Wir hatten, um das mal gut auf Deutsch zu sagen, keine Ahnung, wie wir diese Idee zu einem Unternehmen ausbauen würden. Und wir hatten ehrlich gesagt nicht mal das Verständnis darüber, dass wir gerade dabei waren, ein Unternehmen zu gründen. Was wir heute übrigens am Jahrestag der Buzzard-App, also das erste Jahr ist rum.
Glückwunsch. Geburtstag,
danke, ja, haben wir gefeiert. Heute Abend treffen wir nochmal im Team in interner kleiner Runde zusammen. 3000 Mitglieder, bezahlte Mitgliedschaften eben haben, von diesem kleinen Projekt vom Idealismus aufgebaut.
Durchschnittlich bezahlen die was?
60 Euro im Jahr, also 5 Euro im Monat. Mhm. Ja. Nee, aber das heißt, wenn man dann wie jetzt in den letzten 4 Jahren ungefähr halt sich viel beschäftigt, natürlich damit auch ein Medium aufzubauen, eine Firma letztlich auch groß zu ziehen, Mitarbeiter, Angestellte zu haben, freie Mitarbeiter, Journalisten aus ganz Deutschland über viele Jahre jetzt, dann hat man doch nochmal auch einen anderen Blick, natürlich auch auf die Wirtschaftswissenschaften, auf BWL. Man versteht schon auch, dass man dort auch sich viel mit Marketing beschäftigen muss, viel mit Kommunikation, viel mit Zielgruppen beschäftigen muss. Und wenn man das nicht tut, dann kann man zwar irgendwie sich als ein Idealist bezeichnen, aber möglicherweise würde man es nie schaffen, tatsächlich eine große und größere Zuschauerschaft zu erreichen und tatsächlich was zu verändern. Ja. Stichwort Impact.
Ja, ja, und das ist auf jeden Fall auch ein Schlagwort, das für viele andere Gäste hier im Podcast gilt, die häufig auch angefangen haben, im Bereich Politik zu arbeiten, dann gemerkt haben, boah, das ging uns viel zu langsam da und sich deshalb das Medium Unternehmertum gesucht haben, um halt eben eine gewisse Wirkung zu erzielen, ja, und um den Sinn, den sie für richtig halten, irgendwie umsetzen zu können. Gut, heißt, ihr habt im Studium schon angefangen, ja, das war quasi dann 2015, hattet ihr die Idee, ja, in der Kneipe, so stelle ich mir das vor, habt dann noch nicht sozusagen eine App parat gehabt, sondern habt erstmal noch, wie ihr es erzählt hattet, einen Master gemacht, habt am Konzept gefeilt, hattet dann eine längere Testphase, auch noch ohne eine App, ja, da hattet ihr dann so eine Web-App wahrscheinlich, also eine Website und vielleicht Newsletter oder ähnliche Angebote, ja, richtig, und dann habt ihr die Crowdfunding-Kampagne gestartet, ja, 2019, wo ihr über 180.000 Euro eingesammelt habt, von wahrscheinlich dann 3.000 Unterstützerinnen?
1.500.
Anderthalb, okay. Die haben dann ein bisschen mehr als die 60 Euro gegeben.
Genau.
Ja.
Ja.
Und ja, hab da auch, ja, wart da häufiger mal in den Medien vertreten, haben über euch berichtet. Hab dann auch ein bisschen Kritik bekommen, über das wir gleich nochmal sprechen wollen. Aber vielleicht könnt ihr vorher auch nochmal wirklich sagen, was jetzt eigentlich euer Service, was eure App alles kann. Ein bisschen habt ihr es ja schon angeteasert, aber es wäre als Grundlage, glaube ich, mal ganz gut.
Okay, ja, dann mache ich mal den Pitch.
Ja.
Genau. Ja, Buzzard ist eine App, die es einem möglich macht, zu aktuellen Themen, also zu 3 Themen am Tag, jeden Tag den Überblick darüber zu bekommen, was Stimmen von links bis rechts sagen, vom ganzen Meinungsspektrum, aus Zeitungen, Zeitschriften und Blogs. Das heißt, wenn mich ein Thema interessiert, ist es so, ne, wie wenn ich abends die Tagesschau schaue oder eine Nachrichtensendung, kann ich eben auch in die Buzzard-App gehen, sage, okay, was waren die wichtigsten Themen des Tages und was gibt es darauf für verschiedene Perspektiven in der Medienlandschaft. Das heißt, es hilft einfach jetzt im Gegensatz zu Social Media oder so, einfach öfter Positionen auch kennenzulernen, die nicht in der eigenen Filterblase landen, die vielleicht im Freundeskreis nicht so geteilt werden würden. Dadurch bekommt man mehr Verständnis für die Positionen von Andersdenkenden und kann vielleicht hoffentlich auch ein bisschen konstruktiver debattieren und mitreden. Also es ist ein Tool, was einem erleichtern soll, sich eine vielfältige, differenzierte Meinung zu bilden innerhalb kurzer Zeit. Natürlich könnte man jetzt auch hingehen und sagen, ich google mir einfach ganz viele verschiedene Zeitungsberichte zusammen zu jedem Thema, was mich interessiert, oder folge jedes Mal neuen Autoren und Autorinnen. Aber das ist halt super aufwendig. Das haben wir selber als Politikstudenten festgestellt. Das macht man eigentlich nie. Und das ist eigentlich schade, weil das Internet ja diese Vielfalt an Meinungen bietet. Und wir wollen da einfach einen neuen Zugang zu bieten. Und jetzt die App ist der erste Schritt, aber wir wollen jetzt bald ein Audioformat starten, können wir später noch was dazu sagen. Und können uns das auch als Videoformat vorstellen. Das heißt also, es geht eigentlich immer darum, diese Vielfalt abzudecken und die zugänglich zu machen.
Ja, und aktuell manifestiert sich das für 5 Euro, die ich zahle im Monat durchschnittlich, dann diesem Nachrichtenservice, den ich dann jeden Tag ab 18 Uhr, so irgendwie Feierabend, bekomme, indem ihr jeden Tag 2 Themen, glaube ich, differenzierter betrachtet, dazu so ein gewisses Meinungsspektrum kuratiert und auch Themen nochmal, wie anfangs hier versucht im Podcast, in 30 Sekunden erklären, ne?
Genau, immer 2 tagesaktuelle Schlagzeilen und 1 Debatte des Tages. Diese Debatten sind manchmal auch größere Metafragen, die wir behandeln. Genau.
Und wichtig hinzuzufügen ist, dass wir halt die Argumente aus den verschiedenen Artikeln, also von der Taz bis zur Achse des Guten, rechtskonservativer Blog, in 30 Sekunden zusammenfassen.
Lasse lacht natürlich bei der Achse des Guten. Ich muss sagen, bei der Durch-die-Nacht-Folge von Henrik M. Broder mit Kai Diekmann hat auch Henrik M. Broder live versucht, Kai Diekmann als Kolumnist für die Achse des Guten zu gewinnen. Hat aber nicht geklappt.
Ah, Mist, okay, dann hätte ich sie eigentlich kennen müssen. Ich kannte sie nämlich tatsächlich nicht, deswegen habe ich gelacht. Oder das Medium kannte ich nicht. Aber das ist eine meiner Lieblingsfolgen von Durch die Nacht mit. Von daher habe ich da anscheinend an entscheidender Stelle nicht aufgepasst. Naja, aber wenn ich das richtig weiß, ihr habt ja über 1800 verschiedene Medien eigentlich, die ihr durchgeht regelmäßig und aus diesen ganzen verschiedenen Informationsquellen das quasi kuratiert, die Inhalte kuratiert und für diese 3 Topics am Tag zusammenstellt. Ne? Also wie könnt ihr aus so einem großen Wust an Informationen, nenne ich das jetzt mal, die richtigen Sachen zusammensammeln. Wie funktioniert das? Macht ihr das händisch? Macht ihr das mit technischen Tools? Wie funktioniert das ganz praktisch?
Ja, beides im Prinzip. Also wir haben halt eine Redaktion aufgebaut und die beginnt morgens um 5 Uhr zu arbeiten bis zur Veröffentlichung abends um 18 Uhr. Wir versuchen es jetzt in letzter Zeit auch kürzer, also früher schon herauszukommen, ab 17 Uhr einfach, um noch besser den Feierabend abzupassen. Und es läuft tatsächlich so, dass wir morgens eine Redaktionskonferenz haben, die Morgenlage, wo wir dann gemeinsam die Themen des Tages, die Schlagzeilen besprechen, die großen Kontroversen auf den Tisch legen. Früh von 5 bis um 7.30 Uhr wird schon vorgearbeitet, sowie die Themen gescannt, als auch schon aktuell Debatten, Beiträge, Perspektiven aus den ganzen, aus unserem Medienkatalog gescannt und schon vorsortiert. Ne? Also wir machen das natürlich nicht händisch, sondern wir haben da einen großen Reader, eine Datenbank, die wir durchsuchen können, sodass wir alle aktuellen Beiträge auf Basis von verschiedenen Variablen von den Medien eben auch finden und sozusagen von links bis rechts ökologisch alle möglichen verschiedene Argumente, Sichtweisen von den Medien eben zusammentragen können. Dann einigen wir uns auf Themen und dann wird weiter gesichtet und recherchiert zu den Schlagzeilen über den Tag verteilt, bis ungefähr um 11 oder 12 wir alle Beiträge zusammengetragen haben. Die werden dann in der Chefredaktion, also meistens entweder mit Dario oder mir, nochmal gegenkontrolliert, um zu schauen, haben wir wirklich auch die ganze Bandbreite dabei, haben wir nicht einen elementaren Bestandteil dieses Themas oder der Debatte vergessen. Und dann kommen die Schreiberlinge sozusagen dazu, also unsere RedakteurInnen, die dann die Zusammenfassungen schreiben, der Perspektiven, also den Kern, die Essenz des Textes, der auf Englisch verfasst sein kann, auf Deutsch verfasst sein kann oder auch mal auf Französisch oder Spanisch, zusammenfassen und die Anmerkung der Redaktion schreiben. Ganz wichtig, weil da kam ja auch gerade so ein bisschen dein Lacher zustande. Medien muss man natürlich einordnen. Das ist auch einer der Hauptansatzpunkte und auch Lösungsvorschläge von Buzzard, dass wir versuchen, Hintergrundinformationen zu den Medien zusammenzutragen und zu erklären, warum ist zum Beispiel Tichys Einblick sexistisch? Warum gibt es Skandale um die Achse des Guten? Wie ist zu verstehen, dass Indie Media verboten ist und deswegen eben nicht bei uns veröffentlicht ist als linksextremistisches Portal? Diese Hintergrundinformationen bündeln wir, sammeln die, das ist auch ein ganz elementarer Bestandteil. Und das alles verdichten wir hin bis um ungefähr 17, 17.30 Uhr. Die Ausgabe erscheint, schlussredigiert wird natürlich und wir dann das auf Social Media distribuieren.
Werden diese verschiedenen Medien, also die euch als Quellen dienen, werden die irgendwie unterschiedlich gewichtet? Also wird meinetwegen jetzt als Beispiel eine Zeit oder so ein Leitmedium genauso gewichtet wie meinetwegen Achse des Guten oder so? Oder gibt es da auch Unterschiede?
Ja, also für uns ist ganz wichtig, die Medien einzuordnen. Also wir haben, wir arbeiten mit Stapeln, also es gibt Medien, die wir uns gar nicht anschauen. Das sind halt Medien, die zum Beispiel jetzt Nähe zu identitären Bewegungen haben tatsächlich oder die irgendwie extremistische Aussagen gemacht haben in der Vergangenheit. Also wir haben diese ganzen Medien durchgegangen, gerade so die extremen Blogs und haben uns halt angeguckt, wo ist die Grenze, die Kriterien sind auch auf unserer Seite. Wenn zum Beispiel jetzt Medien den Holocaust leugnen, also haben wir gesagt, das ist ein No-Go, wenn es in irgendeinem Artikel vorkommt, ist das Medium einfach raus. So. Mhm. Genau, die kann man nachlesen und dann gibt es eben überregionale Zeitungen, Zeitschriften, Blogs, die wir für relativ unproblematisch halten, zum Beispiel jetzt die Zeit oder New York Times oder überregionale Medien einfach, die Redaktion haben, die professionell daran arbeiten, die durch solche Skandale nicht aufgefallen sind. Und dann gibt es Medien, die immer wieder polarisieren, die irgendwie bewusst Äußerungen machen, die auch zum Beispiel fragwürdig sind, die aber trotzdem wichtig sind, um die Debatte zu verstehen. Also zum Beispiel Fox News wäre jetzt das beste Beispiel. Ne? Man kann keine Debatte über Trump führen, ohne jetzt in der Vergangenheit auch mal Beiträge aus Fox News zu zeigen, um zu verstehen, wie argumentiert einfach diese republikanische Bubble. So, das muss man sehen. Und
für, für euch, die eine Ampelkoalition vor der Jamaika-Koalition bevorzugen, gehört da die FAZ dann auch schon in die Ecke von Fox News oder sind die noch eine Kategorie weiter oben?
Ja, also FAZ ist auf jeden Fall ein Medium, was für uns ein seriöses journalistisches Angebot ist. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, bei allen Medien, also egal, ob es jetzt die Zeit ist oder die FAZ, schauen wir uns an, auf welchen Argumenten, auf welchen Fakten diese These basiert. Ne? Und wir versuchen, wenn es Fakten sind, die tatsächlich, wenn es jetzt auf einer Zahl basiert, dann fact-checken wir das auch. Mhm. Versuchen das auch anzugeben, was haben wir da rausgefunden, konnten wir es verifizieren oder nicht. Das ist natürlich gerade wichtig bei Medien wie Fox News, wo es Moderatoren gibt wie Tucker Carlson oder so zum Beispiel, die halt einfach sehr, sehr fragwürdige Aussagen machen. Da haben wir dann zum Teil noch sehr lange ausführliche Fact-Checks drin gehabt. Das ist in der FAZ jetzt vergleichbar, das ist uns jetzt noch nicht aufgefallen.
Bester Tipp da übrigens, die Serie The Loudest Voice, wo ich glaube Russell Crowe, Roger Ailes spielt den Gründer von Fox News. Super okay. Interessant.
Krass, habe ich nicht gesehen.
Richtig, ne? Okay, müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Wirklich, ja. Top HBO-Niveau und macht ihr die Spaß.
Ja, cool. Genau, also das heißt, für uns ist wichtig, diese Stapel sind jetzt nicht festgefahrene Kategorien, wo schreiben wir hin Stapel 1 oder so, sondern wir schauen eben bei Medien, die extrem polarisieren, sehr genau hin und prüfen da sehr genau die Fakten, weil da ist es besonders wichtig, die gut einzuordnen, auf jeden Fall.
Das war auch ein krasser Aha-Moment in meinem jungen Leben, wo ich mich angefangen habe, für Politik zu interessieren, dass ich irgendwann mal, glaube ich, als ich das erste Mal WIPO hatte, wir, glaube ich, in der Schule bei einem sehr schlimmen WIPO-Lehrer dann aber trotzdem eine Erkenntnis mitnehmen konnten, der uns nämlich dann wirklich gesagt hat, ja, schaut mal, so, ja, eine FAZ, die kommen nicht nur aus Frankfurt und berichten häufiger über Nachrichten aus Frankfurt, sondern auch die sind ein bisschen konservativer und der Spiegel ist ein bisschen linker, ja, und da war wirklich so eine kleine Supernova in meinem Hirn, weil ich dann auf einmal begriffen habe, ah, okay, die sind alle auch ein bisschen unterschiedlich, ja. Es ist nicht nur so, dass die dann irgendwie verschiedene Themen auswählen, sondern die haben unterschiedliche Tendenzen, sind politisch auch in den Grundfesten anders aufgestellt. Ja, bei einem Axel Springer Verlag merkt man das auch ganz besonders schon aus der Gründung heraus her, haben sich ja einfach für ein paar Leitlinien entschieden, die auch durchaus dann wahrscheinlich in jedem Blatt, was sie produzieren, herauszulesen sind. Lasse, bei dir war das wahrscheinlich schon ein bisschen früher der Fall als vor deinem ersten WIPO-Seminar, weil du ja auch wirklich täglicher Zeitungsleser bist. Es war aber ganz spannend und da frage ich mich jetzt auch, kann man feststellen, dass vielleicht manche auch vermeintlichen Leitmedien sich eher ein bisschen radikalisieren, also ihre Position nochmal ein bisschen schärfen und verstärken oder heutzutage eher sozusagen dazu tendieren, konvergenter zu werden und sich ein bisschen annähern?
Also erstmal muss man unterscheiden, denke ich, zwischen Nachrichtenbeiträgen und Meinungsbeiträgen und Leitartikeln. Diese Blattlinie, die wir feststellen oder die wir auch beobachten täglich, zeigt sich vor allem in den Analysen, in den Kommentaren. Mhm. So. Mhm. Und da kann ich jetzt natürlich zu den Trends keine so große Aussage treffen, weil ich glaube, man müsste das wirklich über längere Zeit beobachten.
Bestimmt, ja.
Um wirklich zu sagen, das hat sich hier signifikant verändert und man müsste sich ausnahmslos alle Artikel quasi sozusagen analysieren, die gemacht haben, glaube ich, um da ein gutes, es gibt ja auch mal Gastbeiträge, die in eine andere Richtung gehen.
Klar. Aber ich meine sozusagen auch immer die Mischung an sich, ne?
Ja.
Einer ganzen Zeitschrift, die dann aus verschiedenen Formaten besteht, rein vom Bauchgefühl, ganz unwissenschaftlich, habt ihr da eine Tendenz, dass ihr sagt, ja, so der Spiegel ist linker geworden, die FAZ ein bisschen konservativer? Oder glaubt ihr, das hat sich ungefähr die Waage gehalten und man kann da gar nicht so einen Trend jetzt rauslesen?
Also man kann nicht einen Trend rauslesen. Was man aber sieht, ist, dass natürlich ein gewisser Druck, ein finanzieller, wirtschaftlicher Druck besteht für Verlage, weil die Auflagen sinken und sie sozusagen sich immer noch finanzieren, größtenteils durch Werbung, vor allem im Netz. Das heißt also, werbefinanzierter Journalismus ist einer der Gründe dafür, dass halt in Redaktionen wie der Bild oder auch beim Fokus oder der Welt, um mal ein paar zu nennen, natürlich besonders, aber auch bei anderen, besonders auf Klickzahlen geachtet wird und darauf, dass eben Texte viel gelesen werden, viel geteilt werden, natürlich auch bei sozialen Medien. Und damit das gelingt, muss man besonders emotional schreiben, kann sich so einer Methode wie Clickbaiting bedienen, um eben sozusagen im Titel zu suggerieren, dass was besonders Spannendes irgendwie quasi passiert, aber dann im Artikel vielleicht aufzeigen, dass das gar nicht der Fall ist oder das, also das so klassisch quasi eben Leute reinzuziehen, so Teasern und so. Ja. Also das ist quasi ein Trend, der natürlich vorhanden ist und der sich eben erklären lässt auf Basis dessen. Wir sind mit Buzzard nicht werbefinanziert. Und deswegen sind wir solchen Zwängen nicht ausgesetzt, wie übrigens auch ganz viele andere Medien, die jetzt neu auf den Markt gedrungen sind oder auch schon ein paar Jahre auf dem Markt sind, wie zum Beispiel Krautreporter oder Perspective Daily, die wir auch sehr schätzen.
Ja, und dieses Zuspitzen in zum Beispiel Clickbaiting-Überschriften ist ja auch ein relativ bekanntes Phänomen. Hätte ich jetzt gedacht, dass man davon eventuell auch ableiten kann, wenn man zuspitzen muss, dann wird sich auch letzten Endes die eigene Position ein bisschen zuspitzen.
Das kann man da, ja klar, das ist dann das, was wir auch beobachten, durchaus. Nur wir wollen es nicht pauschalisieren an der Stelle. Also dafür sind wir doch auch einer gewissen Verantwortung hier auch vor Ort, hier auch jetzt hier bei euch heute. Wir können jetzt schlecht, wenn wir als Medium den Anspruch haben, tatsächlich den Überblick zu geben, uns hinstellen, selbst wenn wir vorhin so spaßhaft irgendwie eine Koalition bevorzugen, in eurem Spiel, wo wir dualistische Antwortmöglichkeit haben, sind wir natürlich der Unparteilichkeit verpflichtet. Das heißt sozusagen, muss man schon sehr genau hinschauen. Man kann nicht sagen, die FAZ ist immer konservativ, das stimmt einfach nicht. Aber ja, es gibt Tendenzen. Wenn man sich anschaut in Frankfurt, und durch das Konkurrenzblatt ist die Frankfurter Rundschau. Die wurde damals als Konkurrenzblatt gegründet, ins Leben gerufen, mit dem Ziel, ein Stück weit eher ein links intellektuelles Publikum anzusprechen. Sowas schreiben wir dann auch in unsere Anmerkungen rein. Und da sieht man jetzt auch bei bestimmten Debatten ganz klar dann eben ja eine andere Position, als eben die FAZ sie vertritt. Bei Themen der Identitätspolitik zum Beispiel oder auch jetzt zum Thema Billigflüge und Kurzinlandsflüge abschaffen, was Baerbock jetzt ja gefordert hat. Ne? Da gibt es dann halt klare Kante vom Handelsblatt und von der FAZ und von der Welt und vom Fokus. Da gibt es Kritik, ne? Und Unterstützung gibt es dann halt zum Beispiel aus der Frankfurter Rundschau oder von der Taz oder eben Klimareporter und so weiter. Also man sieht natürlich Unterschiede und wenn man in die Blogs reinschaut, da ist es halt so, da kannst du quasi vorher schon, also vorhersagen, was da wohl kommt. Und das ist dann teils erschreckend, aber teils auch einfach sehr interessant, ne? Und sich damit zu beschäftigen und zu verstehen, es gibt ja Millionen Menschen in Deutschland, und davon ist ein Bruchteil bei der Querdenkerbewegung als Beispiel, die sich nur noch über solche Medien informieren und nur noch in sozialen Medien, in ihren eigenen Blasen sich informieren, nicht mehr früher nur noch am Stammtisch, sondern jetzt in einer Telegram-Gruppe mit 100.000 Followern von Attila Hildmann. Nur mal um dieses Beispiel zu nennen. Das ist halt
unsere Zeit. Der jetzt übrigens in der Türkei ist. Ne? Hat er sich abgesetzt.
Hat sich abgesetzt.
Ja, angeblich hat er einen Maulwurf bei der Polizei, der ihm vorher gesagt hatte, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt, ja. Okay, aber gut, dann habt ihr gerade eure Stapelstruktur oder euren Stapelmechanismus erklärt, dass ihr bestimmte Stapel habt, die verschiedene Gewichte bzw. eingeordnet sind. Da hatte ich euch unterbrochen und ist eigentlich ganz interessant, dass diese Diskussion darüber, welches Medium wie einzuordnen ist, weil wir uns ja gegebenenfalls durch diese Medien auch in bestimmten Filterblasen befinden. Das ist so eine große These, die im Raum steht, also die Kombination aus bestimmten Medien mit eben den sozialen Medien, die es jetzt gibt, produziert solche Filterblasen. Da an euch mal die Frage, erstens, ist das eigentlich schon auch ein wissenschaftlich belegtes Konzept, diese Filterblase, in denen wir uns vermeintlich befinden, und wie sind die überhaupt entstanden?
Ja, also es ist umstritten in der Wissenschaft und wir sind keine Wissenschaftler mehr. Also wir sind zwar als Politikwissenschaftler ausgebildet, aber sind Unternehmer, sind Sozialunternehmer. Und wir haben in unserem aktuellen Leben und in den vielen tausend Gesprächen in den letzten 4 bis 5 Jahren genau das eruiert, dass immer mehr Menschen tatsächlich sich in ihrer eigenen Blase bewegen. Und ob ich jetzt in Prenzlauer Berg unterwegs bin, in Neukölln oder in Zehlendorf, das sind alles Berliner Stadtteile, das macht einen Unterschied, in welchem Milieu ich groß werde, macht einen Unterschied, was die Eltern machen beruflich oder auch was die wählen, es macht einen Unterschied und was auch mein Bildungshintergrund ist, macht einen Unterschied.
Den Unterschied gab es aber schon immer, ne?
Und den gab es schon immer und das hat sich halt verstärkt dadurch, dass es jetzt möglich ist, plötzlich nicht mehr nur noch in deinem kleinen, sagen wir mal, Lieblingslokal mit deinen Buddies und Freunden und Freundinnen dich auszutauschen, sondern dass es ganz einfach ist, über das Internet, gibt es ja noch nicht so lange, also ich bin jetzt 30 gerade geworden, seit mit 5 oder 10 hat es noch diese lustigen Piepgeräusche gemacht, mit dem Modem, ihr erinnert euch. Mhm. Ja. Also da hat sich einiges geändert und diese und auch die Herrschaft über das, was gesagt wird und was veröffentlicht wird, hat sich verändert. Noch vor 20, 30 Jahren gab es wenige Fernsehsender, sagen wir vor 30 bis 50 Jahren gab es wenige Fernsehsender, wenige Zeitungen, Journalisten waren so die Gatekeeper, ja, die sozusagen in ihrem Schloss saßen und irgendwie bestimmt haben, was durch die große Tür herauskommt und was auch da zu denen hereindringt, hatten sehr viel Macht. Und jetzt liegt die Macht eben bei den Einzelnen. Die Macht liegt bei das hat Vorteile, bei Einzelnen, bei uns allen. Wir können unsere Meinung teilen mit anderen durch soziale Medien, was toll ist. Wir können dadurch soziale Gerechtigkeit unterstützen. Wir können uns gegen Diskriminierung einsetzen. Wir können uns empören über Rassismus und über Klimawandelleugner.
Das ist eigentlich aber ein Argument gegen eine Filterblase, oder? Weil die Medien sozusagen differenzierter geworden sind, weil man mehr Auswahl hat und weil wir alle irgendwie eine Stimme bekommen haben.
Ja, aber es gibt eben das Problem der Personalisierung. Und das bedeutet eben auch, dass, dass das Internet ja nicht sozusagen irgendwie Gott gemacht ist, sondern es ist ja Menschen gemacht. Und es gibt ja zwei unterschiedliche Stränge von Menschen, die das Internet erfunden haben. Die einen haben sich abgewandt und sind mittlerweile irgendwie mit Edward Snowden danach dabei, irgendwie das Internet zu reformieren. Und die anderen sind diejenigen, die die großen Tech-Konzerne gegründet haben. Facebook, Google und so weiter. Und die, spricht man mittlerweile vom Überwachungskapitalismus, die verkaufen unsere Daten und versuchen sozusagen uns zu manipulieren und letzten Endes unser Verhalten so zu analysieren, dass wir das bekommen, was wir wirklich wollen. Das ist sozusagen das Ende des Kapitalismus, sozusagen, wo wir uns alle selbst abschaffen, unsere Freiheiten abschaffen. Und das ist natürlich eine Riesengefahr. Und das ist einer der Gründe, warum man durchaus von Filterblasen sprechen kann.
Aber sind das nicht dann die neuen Gatekeeper, also die großen Tech-Konzerne, die überhaupt die Plattform stellen, die uns suggeriert jetzt als Nutzerinnen und Nutzer, dass wir letztendlich einerseits ganz vielfältige Meinungen uns aneignen können, aber gleichzeitig auch unsere eigene Meinung kundtun können. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich eher ein Trugschluss, weil die Plattformen, die Infrastruktur dafür stellen, die eigentlichen Machthaber sind oder die eigentlichen Gatekeeper.
Ja, absolut. Würde ich auf jeden Fall so sehen. Also das ist auch motiviert uns auch immer wieder Buzzer zu machen, weil wir glauben halt, Instagram, Facebook, diese Plattformen wurden nicht dafür gemacht, weil jemand gesagt hat, hier kann man jetzt perfekt dann sich eine ausgewogene politische Meinung bilden. Lasst uns diese Plattform nutzen, damit Leute sich hier journalistisch informieren. Das war nicht der Plan, niemals der Plan, sondern man hat gesagt, wir bauen ein Netzwerk und unser Hauptziel ist, dass Menschen möglichst viel Zeit auf dieser App verbringen, weil wir dann Geld für den Werbekunden kriegen. Also lasst uns die Algorithmen so programmieren, dass Leute immer mehr, immer krassere Inhalte ansehen, die sie möglichst viel liken und mit denen sie möglichst viel interagieren. Und das führt halt dazu, dass man irgendwie zum Beispiel vielleicht mal irgendwie kurz auf Instagram geht, weil man irgendwas machen wollte und dann 10 Minuten später feststellt, dass man sich irgendwie Katzenvideos anschaut oder irgendwelche anderen Videos, das Skate-Videos oder so.
Und man hat vor allen Dingen vergessen, warum man eigentlich sich eingeloggt hat.
Genau, absolut. Und das heißt, das ist schon ein Riesenproblem, weil einfach, man sieht zum Beispiel an den Zahlen, 30% der 18- bis 24-Jährigen nutzen Social Media mittlerweile als Hauptnachrichtenquelle. Das ist ein Riesenproblem, weil diese Plattformen von der Gesamtlogik, wie sie aufgebaut sind, sind einfach nicht dazu da, dass du dir ausgewogene Meinung bildest. Und deshalb glauben wir, es braucht einen neuen Zugang zur Medien- und Nachrichtenwelt und wir wollen einen solchen Zugang schaffen.
Und einen Bubblebreaker.
Ja,
ja. Auf Deutsch Blasenbrecher, hatte ich mir überlegt, klingt auch ganz schön.
Klingt ganz seltsam.
Ist ganz, ja, genau, eigentlich schon. Ist ganz interessant, das Phänomen, was ihr gerade beschrieben habt mit diesen Bubbles, die entstehen und warum die entstehen. Da hat Maya Göpel in ihrem Buch Eine Welt neu denken oder Unsere Welt neu denken, die ja eigentlich Sozialwissenschaftlerin ist, aber so ein bisschen ja die deutsche Nachhaltigkeitskoryphäe in den letzten Jahren geworden ist, eigentlich eine Theorie geäußert und dieses Entstehen der Bubbles eigentlich auch voll in, mit so einer Kapitalismus kritischen Halt oder kapitalismuskritischen Erkenntnis begründet, fußend auf so einer Aussage von Tristan Harris, dem ehemaligen Chief Design Ethiker bei Google, der halt eben von einem Downgrading of Humanity, also einer Abwertung der Menschheit, des Menschen gesprochen hatte, da jetzt eben nicht nur einfach Produkte skaliert werden und vermarktet werden, sondern letzten Endes auch unser Inneres, also unsere Aufmerksamkeit, unsere Emotionen, unsere Gefühle zu Produkten werden, die vermarktet werden, auch wenn wir sozusagen selber nicht physisch den Preis dafür bezahlen oder selber konkret den Preis dafür zahlen, weil diese Netzwerke halt eben meistens umsonst sind, Instagram oder Facebook, aber es eben vermarktet wird und es dazu führt, dass darauf sozusagen skaliert wird und das Ergebnis sind dann die Katzenvideos, die nur dazu da sind, um unsere Aufmerksamkeit am effizientesten zu catchen.
Voll, und das passiert ja auch sehr subtil. Also wir leben jetzt zum ersten Mal in einem Zeitalter, wo alle weltweit Smartphones benutzen. So. Und ich glaube, wir sind erst gerade am Anfang, das zu verstehen, was es mit uns macht, mit unserem Selbstwertgefühl zum Beispiel oder mit unserem Selbstbild. Also wie diese Medien tatsächlich prägen, wie wir über uns selbst denken. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Netflix-Doku gesehen
habt. Social Dilemma?
Ja, genau. Da, also ich fand das schon extrem krass, wo man diese Kurve sieht. Ne? Also ab 2012, glaube ich, haben Jugendliche angefangen, viele Smartphones zu nutzen. Und ab da sieht man, geht die Rate an Selbstverletzungen und Selbstmorden unter Teenagern extrem hoch. Natürlich kann man nicht sagen, das ist eine Kausalität, aber es ist doch eine sehr interessante Korrelation. Und gleichzeitig sieht man zum Beispiel auch, die Anzahl an Plastic Surgeries, also in Schönheits-OPs, steigt enorm, seit es Instagram gibt. Und es gibt sogar gewisse Schönheits-OPs, die genauso gemodelt werden wie die Filter auf Instagram. Das sind halt so Sachen, wo man sieht, ja, es macht einen Unterschied, welche Medien wir nutzen oder wie wir uns medial, wie unsere mediale Umwelt ist. Und natürlich macht das auch einen Unterschied in Bezug auf die politischen Meinungen. Also klar lässt sich so eine These jetzt schwer belegen, aber ich glaube schon, dass diese Polarisierung, die man sieht, die stattfindet, auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass wir uns eben über so Social Media informieren, wo man irgendwie oft Sachen sieht, die eigene Meinung bestätigen und auch, wo man sich immer eine Meinung, also wo man immer eine Meinung äußern muss. Also man ist auch quasi über Twitter gezwungen, eine Meinung zu beziehen und die so zu formulieren, dass man möglichst viele Likes bekommt, also möglichst reißerisch. Und das erleben wir jetzt in einer Zeit, in der auch die Morddrohungen gegen Politiker und Politikerinnen extrem hoch sind, in dem auch eine Zeit, in der auch Radikalisierung in Deutschland, zum Beispiel politische Radikalisierung, auch sehr krass ist, sehr viel politische Gewalt gerade im rechten Rand halt auch passiert. Ich glaube nicht, dass es rein zufällig gleichzeitig passiert.
Ja, und das klingt natürlich schrecklich. Also wenn man das hört, dann möchte man am liebsten abschalten. Ich denke auch so, wenn ich Dario zuhöre, so ist es schrecklich einfach, das sich anzuhören. Deswegen habe ich nur gerade parallel gedacht.
Ja, ich glaube, die Leute sind ja hart im Nehmen und hart im Hören.
Ja, ich meine, darüber, wir könnten ja jetzt ja natürlich noch länger drüber reden, aber ich dachte, ich
bringe ja, können ja auch, ich, kleiner Teaser, genau, du hast gleich noch eine Antwort, aber vorher, damit jetzt nicht alle ausscheiden, es gibt ja auch gleich ein Heilmittel, auch von euch, das schöne Schulprojekt, darauf gehen wir gleich noch ein, aber erstmal Felix, du nochmal mit ein paar Sätzen hier. Ja. Bleib dran auf jeden Fall.
Ja, nee, denn ich finde auch spannend, dass wir und auch viele, die hier wahrscheinlich zuhören, ja, letztlich diese ökologische Wende unterstützen. Das heißt also auch ganz viele von uns mittlerweile im Bioladen einkaufen gehen, biologische Lebensmittel kaufen, irgendwie gendern und so weiter. Ne? Also sehr woke sind und im besten Sinne des Wortes woke, irgendwie aufmerksam, achtsam sind und miteinander umgehen. Das ist ja toll, das ist eine tolle Entwicklung, sensibel miteinander umzugehen. Aber interessanterweise ist es noch nicht erfolgt im Journalismus. Und das ist was ich mir wünschen würde, was wir uns wünschen würden, wofür ich appellieren kann. Das klingt jetzt total lächerlich, vielleicht über die einen oder anderen haben es von euch gehört. Was wäre denn ein Bio-Label für Information? Ein Bio-Label im Journalismus. Was wäre das denn vielleicht mal? Wäre doch eine gute Idee. Und, ne, also, dass man eben sagt, gut, dieser Junk, dieser News-Junk, ja, das ist nicht wert, danach süchtig zu sein als News-Junkie. Ja. Genauso wie so ein Junk-Food halt einfach schlecht ist. Wie, ist hier keine Negativ-Werbung machen, aber zu Burger King und McDonald's zu gehen, war vielleicht vor 15 Jahren mal cool. So. Und wie ist es jetzt mit dem Medienkonsum und mit der eigenen Informationshygiene? Schreckliches Wort, aber man putzt sich die Zähne zwei- oder dreimal am Tag. Aber wie informiert man sich eigentlich? Und da wollen wir mit Buzzard auf jeden Fall auch, und sehen wir uns auch nicht alleine, sondern mit anderen spannenden, innovativen Medienmachern und Macherinnen in Deutschland als eine Bewegung aufzubauen und zu sagen, lasst uns unabhängigen gegen kritischen Journalismus, investigativen Journalismus fördern. Lasst uns versuchen, da zusammenzugehen und uns auch zusammenzuschließen. Und deswegen planen wir bei BASART auch größere Kooperationen mit unabhängigen Medien, mit neuen Medien, die auch ohne Werbung zum Beispiel sich finanzieren. Und da sind wir auch ganz offen, also für alle, die da auch Lust drauf haben, gerne auf uns auch zukommen. Wir haben da großes Interesse dran. Und das, finde ich, ist eine sehr positive Sicht. Aber auch eine Sicht, die appelliert an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. Und das passt ja auch in unsere Zeit, glaube ich. Also da bin ich wiederum sehr hoffnungsfroh.
Ich dachte ja eigentlich, dass der Presserat dafür da ist, um die Bioqualität des Journalismus aufrechtzuerhalten. Der kommt aber wahrscheinlich seit der Erfindung des Internets nicht mehr hinterher mit den Rügen, oder? Was die Blogs angeht und so.
Nee, das auf jeden Fall nicht, klar. Da gibt es natürlich einige Vertreter wie die Bild-Zeitung, die natürlich besonders häufig gerückt werden. Das ist ja nichts Neues jetzt hier.
Auch dafür brauchen die auch kein Internet. Das haben die schon vorher gut hinbekommen.
Das stimmt, das ist richtig.
Ihr habt eben jetzt schon anklingen lassen, dass vor allen Dingen junge Menschen geneigt sind, sich verstärkt über Social Media zu informieren. Sicherlich auch deswegen, weil sie es einfach gar nicht anders gewohnt sind, weil sie mit Social Media aufgewachsen sind und dann erst in ein Alter kommen, wo man sich vielleicht generell einfach über Nachrichten oder zu Nachrichten informiert etc. Und früher, als wir noch quasi in dem Alter waren, irgendwie 14, 15 oder was, gab es eben noch oder hatte eine Tageszeitung noch Relevanz oder hatte vielleicht noch irgendwie eine Tagesschau mehr Relevanz oder wie auch immer, diese klassischen Medien. Das heißt, wir kennen diese anderen Angebote. Viele junge Menschen, die jetzt erst groß werden, die kennen mehr oder weniger nur noch Social Media in Anführungsstrichen oder zumindest sind sie sehr viel stärker getrieben, in diese Richtung zu gehen oder sich darüber zu informieren. Deswegen habt ihr auch ein Schulprojekt unter anderem deswegen ja auch gestartet mit BASART und geht gezielt letztendlich in Schulen oder kooperiert mit Schulen, um da ein Angebot zu schaffen, letztendlich, nicht politische Bildung, sondern eigentlich Medienbildung, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also letztendlich den Umgang mit Medien zu schulen, natürlich auch mit sozialen Medien und mit Sachen im Internet, aber auch mit klassischen Medien. Vielleicht könnt ihr da mal erklären, was ihr da macht und wie das bisher angenommen wird.
Ja, danke auch, dass du das ansprichst. Ein ganz wichtiges Thema für uns bei BASART. Wir haben beschlossen und uns entschieden, dass wir sagen, wir wollen nicht, dass junge Menschen Geld bezahlen müssen für Medienkonsum, zumindest dafür ausgebildet zu werden, sich kritisch und differenziert mit Medien, mit Politik auseinanderzusetzen und sind deswegen auf die Suche gegangen nach Partnern, die mit uns ermöglichen, dass wir die BASART-App als Instrument, als neuen Zugang zur Nachrichtenwelt auch an Schulen bringen, sodass dort im Unterricht von motivierten Politiklehrerinnen, Ethiklehrerinnen, Deutschlehrerinnen quasi zeitgemäße Unterrichtsarbeit gemacht werden kann mit aktuellen Themenbeispielen, die vielfältig betrachtet werden können. Und dann gibt es dadurch eben spannendere, zeitgemäße Debatten im Unterricht, die eben die Schülerinnen und Schüler führen können. Und wir gehen an die Schulen, bringen die BASART-App dort kostenfrei unter, finanziert durch Förderer wie zum Beispiel die Taz-Panther-Stiftung in Berlin und die Berliner Sparkassen-Stiftung oder als Beispiel in Lübeck die Michael-Haukohl-Stiftung, die Heidehof-Stiftung. Wir haben verschiedenste Partner, die dieses Projekt jetzt ermöglichen. Wir sind in 11 Regionen Deutschlands, in 7 Bundesländern, wo jetzt die BASART-App quasi kostenlos an allen Schulen von allen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften auch eingesetzt werden kann. Und das entwickelt sich sehr gut, aber klar, also die Challenge ist und bleibt immer, wie macht man so ein Projekt bekannt? Wie schafft man es, dass tatsächlich eben auch möglichst viele Lehrkräfte das Tool einsetzen? Und wie können wir es so weiterentwickeln, dass es wirklich den Lehrkräften hilft, tollen Unterricht zu machen und die Schülerinnen und Schüler, vor allem an Realschulen oder auch teils Hauptschulen, auch wirklich Lust haben, sich mit Politik zu beschäftigen. Und da arbeiten wir gerade sehr intensiv dran. Und, aber sagen wir mal, Work in Progress. Wir sind gut dabei, aber es ist ein schwieriges Feld.
Liegt denn euer Hauptfokus für die Zukunft, ich sag mal jetzt fürs nächste Jahr, stark auf diesem eher so medienpädagogischen Bereich oder sagt ihr, ja, das ist jetzt ein großer Teil, gleichermaßen versuchen wir jetzt einfach das ganz klassische Endprodukt für unsere herkömmlichen Nutzerinnen weiterzuentwickeln?
Also der Kern unserer Arbeit ist schon BASART als neuen Zugang zur Nachrichtenwelt für möglichst viele Menschen auszubauen. Und das möglichst bequem zu machen, sich mit verschiedenen Perspektiven und Argumenten auseinanderzusetzen. Dieses Tool, diese App also auszubauen. Und als nächstes, vielleicht können wir darüber noch was sagen, oder gucken wir mal, aber wollen wir ein Audioformat launchen, um eben Perspektivenvielfalt aufs Ohr zu bringen. Und wir wollen Partizipation bei BASART ermöglichen, also zu Debatten tatsächlich mitzudiskutieren. Aber wir arbeiten da gerade im ganz spannenden Format. Das soll natürlich jetzt nicht einfach nur eine Kommentarfunktion sein, sondern es soll ein bisschen innovativ und cool sein.
Kannst du mich schon verraten? Wir würden mit Geilmutter vielleicht nachziehen.
Nein.
Nee, aber okay, aber heißt, also Butter bei die Fische, ein Podcast, da, also es gibt es auch schon, glaube ich, bei euch, ne? Was heißt Audioformat ansonsten noch? Wollt ihr live streamen? Werdet ihr ein Radiosender? Was habt ihr da vor?
Den Radiosender werden wir vorerst noch nicht.
Back to the Roots, ja.
Mann,
to
Radio Mannheim Campus oder was Wecker, das war? Ja,
der Campus-Wecker.
Nee, das Ziel von Buzzer der Tag, also von der App, so wie sie jetzt gerade ist, ist, dass man ja in 15 bis 20 Minuten das lesen kann und wirklich zu den wichtigsten Themen am Tag vielfältig informiert ist. Und das wollen wir auch als Audio ermöglichen. Das heißt, uns ist jetzt wichtiger als jetzt ein Podcast, wo, bei dem es jetzt um ein Gespräch geht oder um einen Gast. Ist es wichtiger, dass wir das, was wir schreiben, quasi in einem coolen Audioformat tatsächlich auch transportieren, sodass man sich das genauso gut auch 15, 20 Minuten anhören kann, vielleicht auch entertained ist, aber gleichzeitig halt diese Vielfalt mitbekommen hat. Das ist so unser Ziel, würde ich mal sagen. Und daran arbeiten wir jetzt auch zusammen mit der Community. Ich wollte auch noch kurz was
davor
sagen. Genau. Also für mich oder aus meiner Sicht ist es gar nicht so, dass es irgendwie zwei verschiedene Sachen sind, eigentlich das Medienkompetenzprojekt und jetzt unsere App oder so. Sondern ich denke, es geht eigentlich Hand in Hand. Also es ist eigentlich logisch, dass wenn wir wirklich Impact haben wollen mit unserer Arbeit, das eigentlich ein essentieller Schritt ist, so wie ich sehe. Weil natürlich sind die Leute, die jetzt so eine App wie unsere abonnieren, am Anfang Leute, die sich für Medien interessieren. Also jetzt gerade so die Early Adopters sind halt Leute, die sind auch zum Teil schon so, dass sie viele verschiedene Quellen lesen. Und verändert man so viel, wenn die das nutzen? Vielleicht ein bisschen, ja. Weil ich glaube, es ist auch gut, wenn wir alle uns mehr mit anderen Perspektiven beschäftigen. So. Aber gleichzeitig merke ich halt an Schulen, da erreichen wir wirklich das, was du vorher gesagt hast, als Effekt, was du bei dem, VPAD-Lehrer oder was?
Ja, bei dem WIPO, also Wirtschaftspolitik, genau.
Wirtschaftspolitik-Lehrer hattest.
Der hat übrigens gesagt, dass ich Maler werden soll. Aber wirklich ganz abschätzig. Nicht, weil er gleichzeitig auch mein Kunstlehrer war und gesehen hat, dass ich gut malen konnte. Nee, er wusste, dass ich sehr schlecht malen konnte und hat er ihm trotzdem gesagt, mach mal schnell eine Lehre.
So war.
Aber er hat dich vielleicht auch deine Managementqualitäten ja gesehen und dachte, du wirst Maler, Betriebsleiter oder irgendwie auf so. Malermeister.
Auf keinen Fall. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry.
Aber der erste Teil, den er gesagt hat, der war ja gut. Und da, denke ich, hat man wirklich einen Effekt. Weil, also zum Beispiel, ich war jetzt neulich an der Oberschule, also in anderen Bundesländern sind es Realschulen, in Sachsen ist es zum Beispiel Oberschulen. Die haben überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass es überhaupt verschiedene Medien gibt. Also wenn man sie fragt, okay, wie nutzt ihr Medien, dann sagen die wirklich, ja, Instagram. Und dann, was nutzt ihr da so? Ja, was aufs Handy kommt. Das heißt, allein da diesen Effekt zu haben, hey, es gibt verschiedene Medien und bevor ich was teile, schaue ich mir mal an, was verschiedene Medien dazu sagen, so, dann bin ich besser informiert und dann kann ich es teilen. Diesen Effekt zu haben, glaube ich, das hat halt wirklich Impact. Das kann wirklich was verändern, weil das verändert, wie die Generation von morgen vielleicht dann auch wählt oder sich politisch verhält oder informiert. Und deswegen finde ich das irgendwie extrem gutes Gefühl, dass das Projekt dazu gut anläuft. Und ich denke, das geht eigentlich Hand in Hand mit der redaktionellen Arbeit, die wir machen.
Wir haben euch jetzt natürlich die letzten 54 Minuten schon auch gut erklärt, auch ein bisschen gut abgefeiert, auch wenn die Fragen am Anfang dann ein bisschen herausfordernd waren, hoffe ich doch mal. Und trotzdem müssen wir jetzt auch nochmal ein bisschen nicht nur über die Debattenkultur diskutieren, die ihr ändern wollt, sondern auch über euch diskutieren. Es gab nämlich so zwei größere Momente der Kritik, so habe ich das wahrgenommen. Nämlich einerseits einen, den ich ein bisschen langweiliger fand, wo Leute euch eigentlich schon, also nach der Testphase und nach dem Launch eurer App sozusagen für eure Testphase, für eure Pilotphase nochmal kritisiert hatten darauf hingewiesen haben, dass unter euren Quellen teilweise auch entweder staatsnahe oder rechtspopulistische Medien sich haben einschleichen können. Ich glaube, eure Intention war relativ klar. Auch wenn ihr jetzt natürlich hier verdächtig sympathisch seid im Gespräch, ich glaube, das hat sich hier auch nochmal bestätigt, dass das auch wirklich eure Intention ist, dass ihr einfach ein Meinungsspektrum abbilden wolltet, jetzt nicht The Buzzard gegründet habt, um, unsere Gesellschaft mit rechter Meinung zu infiltrieren und unterwandern. Das war eigentlich die Intention. Ich glaube, ihr habt euch diese Kritik trotzdem zu Herzen genommen, habt nochmal diese Stapelstruktur vielleicht überdacht und dann auch dafür gesorgt, dass ihr früher aussortiert und vielleicht auch nochmal eine härtere Linie zieht. Deswegen fand ich das auch gar nicht so spannend, weil das waren ein paar Quellen unter wahrscheinlich 1800 Quellen. Das wird wahrscheinlich bei jeder auch großen Zeitschrift passieren, wenn man da mal genauer hinschaut. Interessanter fand ich jetzt eigentlich auch im Nachgang eurer Crowdfunding-Kampagne die Kritik, gab es, glaube ich, auch bei der Taz und beim Deutschlandfunk ein paar Stimmen, die gesagt haben, ja, also das Problem ist auch gar nicht, dass Leute keinen Zugang zu anderer Meinung hätten, sondern das Problem ist eher, dass diese anderen Meinungen so komplett omnipräsent sind und dass es deswegen eher schwerer ist, sondern wirklich einen Deep Dive zu haben, eine differenzierte, aber ganz klare Haltung zu haben bei bestimmten Problemen und dass ihr sozusagen nur nochmal das Problem sichtbar machen würdet, dass es halt eben so viele verschiedene Stimmen gäbe und ihr damit halt dann eben nicht die Debattenkultur verändert, sondern ein ganz nettes Tool seid, um halt ein bisschen schneller einen kurzen Überblick zu bekommen. Hm. Was sagt ihr dazu?
Ja, also ich würde sagen, mit Verlaub, ich glaube, die Leute, die diese Kritik geschrieben haben, sind halt extrem informierte Medienjournalisten. Für die ist es natürlich nur eine nette Ergänzung, weil die sich jeden Tag mit x Meinungen beschäftigen. Aber ich glaube schon, dass es einen großen Unterschied macht, welche Mediengewohnheit man hat. Und so wie ich Bassard sehe, ist es ein Tool, was einem einfach hilft, eine andere Gewohnheit zu haben. Das heißt, sich einfach anzugewöhnen, die anderen Argumente kennenzulernen, diese Narrative zu checken, zu verstehen und dann die eigene Meinung auch viel besser begründen zu können. Also selbst wenn man nicht nur die Meinungen außerhalb der eigenen Blase liest, sondern wirklich sich mit den verschiedenen Argumenten pro Thema beschäftigt, hilft es einem einfach ungemein, wenn man jetzt in Diskussionen eine Meinung vertritt, die auch gut begründen zu können. Und eine gut begründete Meinung ist, denke ich, extrem, extrem wichtig in dieser Zeit. Also von daher sehe ich das anders. Ich denke, es ist wie ein Fitnessstudio. Also man könnte jetzt auch sagen, ja gut, ein Laufband, was bringt das jetzt? Man kann ja auch irgendwie so laufen gehen. Aber für manche Leute ist ein Laufband halt vielleicht irgendwie eine Motivation, laufen zu gehen. Und so ist Bassard eine App, mit der man quasi jeden Tag neu sich trainiert, sich vielfältig zu informieren. Und ich glaube, also es ist extrem wichtig. Deswegen gehe ich da nicht ganz mit.
Mhm. Was aber interessant ist, ist, dass du da sagst, gut, das sind dann vielleicht auch mit Verlaub Leute, die extrem gut einfach schon informiert sind, einen guten Überblick schon haben. Da steckt aber genau auch dann nochmal so der zweite Nachsatz der Kritik drin, dass sie sagen, ja, eigentlich The Bassard kennen wahrscheinlich und holen sich wahrscheinlich auch nur Leute, die schon dieses Reflexionsmomentum haben, dass die Medienlandschaft heute so aussieht, wie sie aussieht, dass wir diese Filterbubble oder diese Filterblasen haben und deswegen würden sich sowieso nur Leute, die eigentlich schon ihre eigene Filterblase reflektieren können, eure App holen.
Ja, also dazu, denke ich, gibt es zwei Antworten. Also die erste ist, dass selbst wenn Leute schon diesen Reflexionsmoment haben, ist es trotzdem auch für diese Leute, die sich selber jetzt als sehr aufgeklärt vorkommen oder so, auch trotzdem mal wichtig ist zu schauen, sich wirklich mit Meinungen zu beschäftigen, die sie nicht teilen. Weil ich glaube, dass sie es trotzdem seltener tun, als sie vielleicht denken. Die denken vielleicht, ich weiß schon, wie die Trump-Befürworter denken oder wie die Leute denken, die jetzt hier auf Corona-Demos gehen oder so. Aber vielleicht ist es doch spannend, sich öfter mit den Argumenten zu beschäftigen. Und ich glaube, dass das auch einen Unterschied macht. Also man sagt ja immer so, keine Ahnung, nur die anderen sind das Problem. So, die sind nicht aufgeklärt genug, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen eine arrogante Haltung. Also ich glaube, selbst wir, die wir uns als aufgeklärt verstehen, vielleicht in Anführungszeichen, sollten uns öfter differenziert informieren und mit der Gegenseite beschäftigen. Erstmal, weil ich glaube, auch das führt dazu, dass die Polarisierung abnimmt. So. Und der zweite Punkt ist, deshalb gehen wir auch an Schulen. Also, weil die Schülerinnen und Schüler, die würden sich mit Sicherheit kein Zeitungsabo holen. Also keiner von denen oder keine von denen sagt, dass sie ein Zeitungsabo hat meistens. Und die kriegen dadurch jetzt erstmal zum ersten Mal diese Art von Überblick und lernen, sich vielfältig zu informieren. Und da denke ich eigentlich, ehrlich gesagt, also zum Beispiel, es war eine Kritik, die vom Spiegel kam, finde ich eigentlich auch ein bisschen arrogant an der Stelle vom Spiegel. Weil man muss sich schon mal fragen, also welcher Jugendliche holt sich denn bitte ein Spiegel-Abo? Und wie viel Geld hat der Spiegel im Monat zur Verfügung, um Impact zu haben in der Gesellschaft? Und was machen die daraus so? Während wir halt ein kleines Startup sind, die irgendwie jetzt ein paar tausend zahlende Mitglieder haben und ein paar Stiftungen, die das fördern. Und dafür, finde ich, versuchen wir verdammt viel Medienbildung in die Breite der Gesellschaft zu tragen. Von daher ja, teile ich auch den Punkt jetzt nicht so stark eigentlich. Ja. Hm. Ja.
Wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Lasse tippt schon auf die nicht vorhandene Uhr. Kurz vor der letzten Frage, die vorletzte Frage von mir jedenfalls. Wie betrachtet ihr diese zunehmende Kritik und Verdrossenheit der großen Medien? Also auf der einen Seite habe ich immer gelernt, um meine mitbekommen zu haben, ja, dass wir in Deutschland irgendwie es gut haben, weil ja die Tagesschau, ZDF, die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch die großen Tageszeitungen Qualitätsjournalismus betreiben, auch relativ ausgewogen das Ganze tun, dann wird irgendwann eine Gesellschaft mit dem Internet konfrontiert, natürlich auch in ihren eigenen Filterblasen nochmal dadurch verstärkt und auf einmal hast du nicht nur im Fernsehen auf irgendeiner Querdenker-Demo Leute, die Lügenpresse schreien, sondern vielleicht auch mal den einen oder anderen Onkel, den einen oder anderen Freund oder Freundin, die sagen, ja, also was jetzt hier die Tagesschau sagt oder was jetzt irgendwie die Zeit schreibt, die sind dann auch gekauft, ich habe gehört, Bill Gates Stiftung ist da investiert und sonst was. Wie begegnet man dem und also sozusagen für welchen oder zu wie viel Grad haltet ihr da auch so eine gewisse Kritik und die Erkenntnis auch der Fehlbarkeit von solchen großen Medien für gerechtfertigt und zu welchem Grad glaubt ihr eigentlich, ist das so eine sehr negative Verdrossenheit, die eigentlich nur zu einem kompletten Vertrauensverlust in solche demokratischen Institutionen führt?
Ja, auch sehr gute Frage, auch sehr komplexes Thema natürlich. Also vielleicht kann man einmal festhalten...
Dafür haben wir nicht mehr viel Zeit übrigens. auf der einen Seite, die Frage ist zwar komplex, aber dafür haben wir nicht viel Zeit.
Ja. Nee. Also in kurz ist es, wir alle machen Fehler. Und die Frage ist immer, was macht man daraus? Und ich glaube, manche Medienmacher und auch Verantwortliche, auch im Öffentlich-Rechtlichen, die Fehler gemacht haben, ziehen daraus keine Konsequenzen oder zu wenig. Also man hat jetzt noch nie gehört, dass irgendwie in letzter Zeit mein Chefredakteur gegangen worden ist oder so tatsächlich, wenn irgendwie vielleicht da irgendwie zu einseitig in bestimmten Themenbereichen berichtet worden ist. Das ist mal das eine.
Das letzte Mal ist es mir aufgefallen bei der Krim-Krise. Da hatte, glaube ich, es war die Tagesschau, oder? Oder was ist das Heute-Journal? Die im Nachgang dazu so eine kleine selbstreflektive Phase hatten, wo sie auch gesagt haben, ja, da haben wir vielleicht auch zwei, drei irgendwie Recherchefehler gemacht, haben es falsch dargestellt. Das war das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern konnte.
Ja, an die genaue Situation erinnere ich mich nicht, aber Krim-Krise ist ein super Beispiel. Genauso sehr polarisierendes Thema, kriege ich viel Kritik, wenn ich das jetzt sage, aber auch die sogenannte Flüchtlingskrise 2015-16 war natürlich auch vom gesamten Medienecho schon, sagen wir mal, recht in die eine Richtung. Ich persönlich unterstütze das sehr positiv gegenüber einer menschenfreundlichen Politik aufgeschlossen, aber da gab es keine Konsequenzen und das hat sehr viele gestört und das hat zu einem Glaubwürdigkeitsproblem geführt. Und da müsste man was machen. Da müsste eine größere Selbstreflexion auch von Öffentlich-Rechtlichen kommen, aber auch von anderen großen, renommierten, etablierten Medien. Auf jeden Fall.
Das ist ganz interessant, dass du es sagst. Ich finde, so in so vielleicht so Nebenschauplätzen, da merkt man es so, es gibt einen Podcast, Alles gesagt, ja, wo der Chefredakteur vom Zeitmagazin und der Chefredakteur von Zeit Online miteinander sprechen und dann jeweils noch einen Gast haben. Da haben sie auch gesagt, ich glaube im Gespräch mit Thomas de Maizière, ehrlicherweise war schon gut alles, was die Regierung gemacht hat. Wir fanden das auch gut, also eine menschenfreundliche Politik, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Aber wir müssen auch jetzt ein paar Jahre später sagen, wir haben da schon alle sehr euphorisch in die eine Richtung geklatscht, ohne zu sehen, dass vielleicht ein großer anderer Teil der Gesellschaft damit wirklich gar nicht so zufrieden wäre und die eventuell auch valide Argumente für bestimmte Positionen haben, selbst wenn wir diese Position nicht teilen.
Ja. Genau, also das unterstreicht ja nur das, was ich auch gerade gesagt habe an der Stelle. Ja, genau, also da bräuchte es ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl und dann eben, ja, gleichzeitig muss man sagen, nein, wir haben hier ein Luxusproblem durchaus. Also die deutsche Medienlandschaft insgesamt ist sehr vielfältig tatsächlich und auch seriös im Großen. Man kann sich sehr gut informieren. Ich habe keine Angst, wenn ich im Spiegel einen Artikel lese, dass ich da irgendwie Missinformationen oder Desinformationen sogar finde. Auch in anderen großen etablierten Medien nicht. Größere Sorgen bereitet mir, und das ist der letzte Blick vielleicht auch in die Zukunft von BuzzArt, ist, was in anderen Medienlandschaften international los ist, was wir mitbekommen in autoritären Regimes, wo Menschen und Minoritäten wirklich systematisch unterdrückt werden. Und da sehe ich auch für BuzzArt einen wichtigen Ansatzpunkt in der Zukunft, um zu sagen, wie wichtig und wie schön wäre es, wenn es so ein Angebot wie BuzzArt auch in anderen Ländern geht, in denen Zensur vorherrscht und da auch medienpädagogisch vorzugehen, aber eben auch so einen Zugang zu schaffen, ist für uns auf jeden Fall im gesamten Team auch eine Vision, die bestimmt nochmal mindestens 5 Jahre, wenn nicht sogar 10 oder 15 Jahre dauert und wir reden bestimmt nochmal in der Zeit wieder. Jedenfalls wird uns das freuen, aber daran arbeiten wir intensiv und hoffen auch, dass uns das in diese Richtung zumindest ein Stück weit gelingt.
Ja, sehr gut, das freut uns auch. Da bleiben wir natürlich am Ball. Abschließend vielleicht von mir gefragt, durch eure journalistische Brille betrachtet, was müssen wir denn beim Geil Motor Podcast noch besser machen?
Muss ich auch kurz drüber nachdenken.
Ja, also man muss ja dazu auch sagen, ihr habt uns ja auch mal geschrieben und gesagt, hey, eure Gäste sprechen sogar schon über The Buzzard. Deswegen wäre es doch mal Zeit, dass ihr uns auch einladet. Also nicht nur hast du dich selber jetzt für eine zweite Folge gerade eingeladen, was wir aber auch herzlich bestätigen können nach einer schönen Stunde gerade, sondern ihr habt da natürlich auch straightforward gleich gesagt, Leute, ladet uns mal ein. Auch wenn wir euch im Vorfeld auch schon kannten. Nicht zuletzt irgendwie durch den Kontakt natürlich irgendwie mit Enorm. Aber ja, erklär mal.
Also ich finde, ihr habt eine super gute Gesprächsatmosphäre in dem Podcast und es sind sehr gute persönliche Gespräche. Ich kenne natürlich nicht alle Folgen, ich kenne einzelne, die ich irgendwie spannend fand, wo ich die Gäste einfach spannend fand, die habe ich mir immer angehört. Von daher finde ich das erstmal super. Also das ist, was ein Podcast verspricht, ein gutes Gesprächsformat. So. Ich weiß nicht, ob ihr... Ja, ich meine, es ist natürlich alles, jetzt würde ich mal sagen, in einer eher linksliberalen Bubble angesiedelt. So. Und es geht da natürlich um Impact. Es sind alle auch Projekte, die meistens eher in dieser Bubble angesiedelt sind. Klar könntet ihr auch versuchen, da irgendwie mehr Kontroversen mit reinzunehmen, wenn es Themen gibt, wo die tatsächlich spannend sind. Also wenn es zum Beispiel um ein Impact-Thema geht, könntet ihr natürlich auch mal versuchen, zwei verschiedene Stimmen einzuladen oder so und dann deren Geschichten miteinander zu vergleichen, finde ich zum Beispiel auch mal ganz spannend. Oder unterschiedliche Werdegänge, ne? Das geht ja auch bei euch viel um Werdegänge, also die mal so nebeneinander zu stellen, finde ich auch interessant.
Also eigentlich das Buzzer-Prinzip, ne? So ein Blasenbrecher, ein Bubblebreaker auch mal einladen, also Friedrich Merz oder so, vielleicht mal herholen und den nochmal fragen, so ey, ganz ehrlich, wenn Luisa jetzt nicht neben dir sitzt und dich mundtot macht, jetzt mal unter uns gesagt, Friedrich, ja, Fritze, was sagst du zum ökologischen Wandel unserer Gesellschaft? Ja?
Und ich habe noch eine andere Idee. Ich fände es auch spannend, so, vielleicht am Anfang eine kurze Section zu haben mit News zur Impact-Welt. So. Also was gibt es eigentlich zu wissen? So 5 Minuten, 3 Minuten, was hat sich ereignet? Und dann kommt der Gast. Finde ich auch spannend.
Und vielleicht zum Abschluss nicht nur dieses Gespräch, sondern auch der Woche, wäre natürlich ein geil Freitag-Podcast. Genauso cool, weil es macht ja sehr viel Spaß mit euch zu unterhalten und auszutauschen. Warum nicht in einer Bar? Warum nicht zum Wochenende? Warum nicht ein bisschen privater das Ganze? Also durchaus möglich, wenn man so, ihr habt ja schon 120 Gäste gehabt, trefft die alle nochmal am Freitag und geht mal zusammen feiern.
Mal schauen, was dabei rauskommt. Ne?
Ja, das ist ein sehr schönes Format. Ja. Da hätte ich wirklich große Lust drauf, muss ich sagen. Ja, vielleicht machen wir das auf jeden Fall mal. Vielleicht organisieren wir uns auch einfach so ein Elektroschiff wie Gabor Steingart und schippern dann demnächst mit einem geilen Montagsschiff hier über die Spree oder so und machen da dann die Podcast-Formate.
Also, durch die Nacht.
Viel Luft. Ja, durch die Nacht.
Durch den Freitag, durch am Freitag.
Ja, so ein Elektroauto müssen wir uns dann mieten. Ja, okay. Also die Ideen sind auf jeden Fall breit gestreut. Herzlichen Dank, Dario und Felix, dass ihr da wart. War auf jeden Fall ein sehr lebhaftes Gespräch hier mit euch. Und ja, und ich glaube, es sollten hoffentlich viele Leute dabei sein, die jetzt zugehört haben, die sich Buzzard und die App einfach mal angucken. Und vielleicht sogar ja ein paar Lehrkräfte und ein paar neue Schüler, Schulprojekte oder Schülerinnen und Schüler. Also all diejenigen, die das interessant und spannend fanden und finden, die sollten mal bei euch auf die Homepage gehen. Könnt ihr in den Shownotes finden, den Link, und euch das mal angucken.
Ja, vielen Dank euch für die Einladung und war echt ein super Gespräch. Danke.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
Ja, Lasse, ich habe ja über die Supernova in meinem Kopf berichtet, als mein verhasster WIPO-Lehrer mir das erste Mal erklärt hatte, dass Zeitungen und Medien einfach auch verschiedene Werte haben und verschiedene Positionen.
Was ist denn überhaupt eine Supernova? Allein mal zwischendrin gefragt.
Ja, es gibt auch auf Instagram immer so ein Bild oder so ein Meme, wo man zum Beispiel über Deutsche, über Allmanns, ja, Allmanns, wenn sie bestimmte Begriffe hören und dann siehst du immer quasi als Vergleich Gehirnströme. Also so Bilder von visualisierten Gehirnströmen. Und wenn der Allmann zum Beispiel Nackensteak hört, dann gibt es dann immer so eine Explosion der Gehirnströme, wie so eine Supernova sieht das dann aus quasi in dem Hirn, weil alles nur noch leuchtet und alle Synapsen so angeregt sind.
Okay, also als wenn ein Stern explodiert. Das ist eine eigentlich Supernova, glaube ich.
Ne? Ja, genau. Ja. Aber das ist halt viel Licht, so eine Explosion in meinem Kopf. Ja, genau.
Okay, alles klar.
Und also wirklich eine disruptive Erkenntnis, lass uns mal so formulieren. Und ja, das, was in welcher Erkenntnis das auch noch mündete, war, dass sogar meine Mutter mir dann mal so beiläufig erklärte, ja, sogar die Öffentlich-Rechtlichen haben eigentlich da so verschiedene Tendenzen. Und da hat sie, glaube ich, gesagt, und ich glaube, das hat sich dann auch häufiger mal bestätigt, dass die ARD sogar eher etwas progressiver und liberaler wäre und das ZDF tendenziell von der Berichterstattung ein Ticken konservativer als die ARD ist. Kannst du das bestätigen oder hast du das auch schon mal wahrgenommen oder so?
Ich meine, es war auch von der Auswahl der Intendanten, dachte ich. Und das war auch nochmal sowas, worüber man sich sonst keine Gedanken macht, natürlich.
Ja, also vielleicht ist es wirklich so. Ich bin tatsächlich sehr viel stärker beim ZDF. Ich gucke ja meistens irgendwie Heute-Journal. Dementsprechend kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen, wie groß unterschiedlich die Tagesthemen jetzt meinetwegen sind, das Pendant dazu. Also in meiner Wahrnehmung ist das ziemlich ähnlich. Und das ist ja auch die oft geäußerte Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen, dass da eben nicht so wahnsinnig viel Meinungsvielfalt stattfindet, sondern dass eigentlich alles eher, jetzt mal grob gesagt, eher linksliberal.
Das, also generell sowieso, ja.
Und da eben vielleicht andere Meinungen dann, die vielleicht rechter oder konservativer sind, eben nicht so richtig abgebildet werden. Und ganz egal, ob das jetzt kritikwürdig ist oder nicht, auf jeden Fall würde ich dem zustimmen, dass die Berichterstattung da eher dem linksliberalen Spektrum zuzuordnen wäre.
Hast du generell recht? Ich habe eine kleine Hintergrundrecherche hier gemacht. Da wird in einem Artikel berichtet, das lässt sich so nicht eindeutig beantworten, da die ARD aus mehreren Sendeanstalten besteht, die teils mehr BR und MDR, teils weniger WDR und NDR konservativ ausgerichtet sind als das ZDF. Bis aber in die 1990er Jahre hinein war das ZDF eher CDU-freundlich, während die Länderanstalten der ARD mal etwas links, mal etwas rechts von der Mitte standen.
Gut. Es gibt auf jeden Fall keine eindeutige Meinung. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das bei Wikipedia so gestanden hätte.
Ja. Du gehst gleich davon aus, dass ich hier bei Wikipedia nachschaue, ne?
Ja, oder in deinen ganzen, in deinen 1800 Quellen, die du jetzt hier tagtäglich
in meinem Zettelkasten
reinziehst. Ja, in deinen Zettelkasten, genau. Viele Grüße an Stefan Jansen. Also ich fand das auf jeden Fall eine sehr, sehr lebhafte Folge, eine sehr lebhafte Debatte. Ich fand es natürlich auch super, dass wir das Thema mal wirklich mal wieder richtig analog face-to-face mit denen besprechen konnten. Das wäre, glaube ich, nicht so gut rübergekommen, wenn wir es jetzt remote, wie immer, jetzt in den letzten Wochen per Computer hätten machen müssen. Und ich habe mich immer wieder zurückerinnert an ein Seminar, das ich in der Uni hatte, mit dem damaligen oder damals schon außer Dienst stehenden ARD-Nahost-Korrespondenten Peter Dutzig. Das war so ein ganz witziger Kauz. Den kannte ich damals. Ich habe ja schon, wie du ja weißt, Paul, in frühesten Jugend- und Kindheitstagen auch schon viel Zeitung gelesen und Nachrichten geguckt, und daher kannte ich den Peter Dutzig noch. Und dann, als ich an der Uni war, war er schon außer Dienst, er war quasi schon pensioniert und hat uns dann ein Seminar gegeben zum Thema Nahostkonflikt. Und wir sollten das so machen: Es gab für alle irgendwie, keine Ahnung, so und so viele Stunden Filmmaterial von einem so einem, letztendlich so eine Art Raketenanschlag da in Gaza oder so. Da hat die israelische Armee irgendwelche Hamas-Leute beschossen, also auch jetzt im aktuellen Kontext. Es war 2006 aber schon, also schon lange her, also der Konflikt war damals ja genauso aktuell. Und dieses Videomaterial, dann sind da ein paar Zivilisten ums Leben gekommen, und dann hatten wir dieses Videomaterial und wir wurden in Gruppen aufgeteilt und wir sollten mit einem und demselben Videomaterial aus unterschiedlichen Perspektiven berichten. Also eine Gruppe sollte quasi ein israelisches Medium darstellen, eine andere Gruppe ein palästinensisches Medium, eine dritte Gruppe irgendwie so eine Nachrichtenagentur, DPA oder so, die also quasi mehr oder weniger eigentlich nur ganz neutrale News raushaut, ohne irgendwelchen Bias zu haben. Und die vierte war, glaube ich, irgendwie so ein europäisches Leitmedium oder so. Also so ein externer Blick. Naja, und das Faszinierende daran war, dass mit dem einen und demselben Videomaterial, also wir sollten einen Beitrag schneiden, wie so ein Nachrichtenbeitrag, und dann aber auch mit einem Kommentar, also wie es halt so ist, ne, bei der Tagesschau, mit einem eingesprochenen Kommentar und so weiter versehen. Und das Faszinierende war, dass mit einem und demselben Videomaterial vier vollkommen unterschiedliche Beiträge herausgekommen sind, die auch dieses Ereignis völlig anders dargestellt haben. Also es war quasi, als ob das unterschiedliche Ereignisse gewesen sind. So. Und das hat mir vor Augen geführt, wie krass man auch manipuliert wird. Also weil Medien funktionieren ja immer so. Ne? Es entscheidet sich so viel, wie wir Nachrichten wahrnehmen, dadurch, wie sie halt gemacht sind, also mit welchem Bildmaterial sie gemacht werden, wie, was für ein Kommentar dahinter gelegt wird, welche Bilder drin gelassen werden, welche aber rausgelassen werden.
Die Sprache, die verwendet wird beim Framing.
Ja, genau. Also dieses Framing, genau, das
ist. Ob es jetzt Terroristen oder Aktivisten sind.
Genau, also es sind so viele Feinheiten, und das ist echt faszinierend. Und das hat sich ja, das war damals 2008 oder so, ne? Also es ist schon richtig lange her, was war weit vor Social Media und so ein Kram.
Vor Deepfakes.
Genau. Mittlerweile kann man ja auch Bildmaterial manipulieren. Das heißt, es sieht dann so aus, als ob da eine Rakete eingeschlagen ist.
Moment, ja, apropos Rakete, das ist jetzt hier die Kaffeemaschine, die hier angeht, die stelle ich mal kurz aus. Red mal weiter, ich höre zu.
Aber das geht auch hier gleich, siehst du es schon aus, Paul. Auf jeden Fall, das heißt, in den letzten 12 Jahren, die seit diesem Seminar vergangen sind, hat sich das ja noch richtig krass, ist noch viel, viel komplexer geworden auf jeden Fall, durch Social Media, durch genau solche Fakes, also dass man gar nicht mehr auseinanderhalten kann, was für ein Bildmaterial ist denn überhaupt richtig real oder was wurde bearbeitet und so weiter. Und in so einer Welt ja, keine Ahnung, es ist wahrscheinlich fast unmöglich, überhaupt wirklich wahrheitsgetreu, oder was ist denn überhaupt Wahrheit? Ne? Aber es wird immer schwieriger, so auf jeden Fall sich wirklich so zu informieren, wie es irgendwie der Realität entspricht. Und
deswegen, da schlagen die Jungs ja das Bio-Siegel vor für Nachrichten und News.
Ja, aber auch da muss man ja sagen, ich meine, das ist ein guter Ansatz, den Buzzard verfolgt, ganz, ganz ohne Frage. Aber auch da ist natürlich so, die Quellen, die sie beziehen, auch die haben ja immer schon, tragen ja immer schon ein Bias in sich. Ne? Und ihr Konzept ist ja eben, dass man eben diese verschiedenen Bias quasi aufbricht, indem man eben nicht nur den einen und denselben Bias immer hat, sondern aus einer Vielzahl von Quellen Meinung zusammenzieht und dadurch zumindest die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass man diesem Bias unterliegt oder einem bestimmten Bias unterliegt. Mhm. Und den Ansatz finde ich sicherlich gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das, was früher ja oder was ja auch heute noch Journalisten machen, also meinetwegen Leute, die für die Zeit arbeiten, auch die haben ja ganz unterschiedliche Quellen, filtern die und packen die dann halt in eine Berichterstattung rein. Letztendlich so in der Art macht das Buzzard ja auch. Bloß, dass sie vielleicht transparenter mit ihren Quellen umgehen und mit der Gewichtung und wie sie eben diese verschiedenen Meldungen einordnen. Aber am Ende würde ich jetzt mal sagen, also es ist eigentlich der Kern journalistischer Arbeit, wie sie sein sollte.
Ja.
Also jetzt nicht Journalismus neu gedacht.
Ja, ja. Ja, und trotzdem muss man nochmal, also trotz der Möglichkeiten, die Medien haben, muss man nochmal ganz klar sagen, auch in einer Welt, wo wir häufiger hören, irgendwie von rechter Seite Lügenpresse oder von Querdenkerseite, dieser Staat wurde medial irgendwie sowieso schon unterwandert, dass es viele Medien gibt, denen man extrem vertrauen kann, dass wir auch in Deutschland hier eigentlich verwöhnt sind, was Pressefreiheit angeht, dass wir auch, glaube ich, sehr, sehr starke Medien haben, die ihren journalistischen Anspruch sehr hoch halten und Buzzard ja auch nicht meint, dass eigentlich irgendwie alle Medien gleich sind, es keine Wahrheit gibt und deswegen sind alle Medien auch gleich gut. Ich glaube, es ist wichtig, verschiedene Positionen von seriösen Qualitätsjournalisten sich auch reinzuziehen oder sein eigenes Bild zu machen. Aber gerade wenn es so um Corona und Verschwörungstheorien und Querdenker geht, dann hat da dieser Spruch, es gibt nicht die eine Wahrheit, auch ein bisschen seine Grenzen, weil gerade wenn es um naturwissenschaftliche Erkenntnisse geht und um wissenschaftlichen Konsens, ist es halt einfach brandgefährlich, wenn man tut, als ob das jetzt genauso eine Frage der Meinung und der eigenen Position sei, was jetzt legitim zu berichten sei oder auch nicht. Und das macht mir ein bisschen Angst, dass da so dass dieses Grundvertrauen in diese demokratischen Institutionen, wie irgendwie unsere großen Tageszeitungen und unsere großen Fernsehanstalten, ja, in den letzten Jahren so krass erschüttert wurde, dadurch, dass alle Leute ja, so einen ganz ungefilterten Zugang zu allen möglichen Informationen hatten, die auch natürlich nicht vorher geprüft wurden und fact-gecheckt wurden. Und das erinnert mich so ganz leicht an die Diskussion, die wir rund um eine mögliche Ökodiktatur haben, wenn wir nach China schauen und da sehen, Freiheitsgrade werden irgendwie eingeschränkt, aber es führt unterm Strich eventuell zu einem rein aus nachhaltiger Sicht betrachtet effizienterem Ergebnis. Und da denke ich dann irgendwie an die Medienlandschaft von vor 30 Jahren, wo leider nicht jeder eine Stimme hatte und auch nicht jeder so leicht Zugang zu Informationen hatte. Aber die großen Medien, die es gab, glaube ich, an sich, was jetzt die Qualität der Informationen angeht, einen höheren sozusagen Hygienefaktor overall erzielt haben als heute, wo jeder irgendwas ins Internet schreiben kann und das halt komplett unkommentiert abläuft. Also ne, damals hatten wir halt Gatekeeper, klar, so ein bisschen nicht ein Meinungs- oder ein Informationsmonopol, aber ein Oligopol vielleicht, war aber, glaube ich, hat insgesamt zu einer höheren Qualität, Durchschnittsqualität der Informationen geführt.
Ja, das mag sein, das kann man, glaube ich, jetzt sowieso im Nachhinein wahrscheinlich nicht oder nie richtig belegen oder beweisen oder so, kann gut sein. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Entwicklung mit Social Media und so weiter, dass die natürlich einfach, der Geist geht nicht zurück in die Flasche, mit diesem Phänomen muss man sich auseinandersetzen.
Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt besser ist. Ich glaube, nur heute brauchen wir andere Arten und Weisen, es zu moderieren und dann können wir auch insgesamt auf einen besseren Status kommen als vorher. Natürlich war es auch nicht vorher geil. Klar konnte damals auch, er hatte einen FAZ-Redakteur, der irgendeinen Scheiß geschrieben hatte, auch nochmal viel mehr Macht als heute, weil viel mehr Leute diese Zeitung gelesen hatten und eigentlich darauf angewiesen waren, von solchen Quellen Informationen zu beziehen. Aber die Art und
Weise, wie es halt heute moderiert wird, die ist noch nicht richtig und effizient und ausgegoren.
Nee, genau. Und Buzzard ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, den es da zu beobachten gilt oder zu nutzen gilt. Das ist sicherlich auch nicht die Allheilmethode oder so, aber auf jeden Fall zumindest ein cooles Konzept. Und mal schauen. Ich bleib mal positiv optimistisch, dass es vielleicht mal irgendwann gelingt, dass auch diese ganze Shitstorm-Mentalität mal wieder so ein bisschen abnimmt.
Optimismus ist ja auch eine Bürgerpflicht.
Optimismus ist erste Bürgerpflicht, ja, gerade bei uns im Podcast natürlich. Ja. Von daher, ja, ich...
Ja, und manchmal weiß man es auch nicht, ob nicht auch wiederum durchs Internet erst dieser Unmut und dieses Misstrauen gegenüber den Medien auch erst zutage kommt und es aber schon immer da war. Also wer sagt dann auch, dass irgendwie vor 40 Jahren nicht sowieso ein Drittel der Leute den großen Tageszeitungen beispielsweise nicht vertraut hat. Vor 30 Jahren wurden diese Meinungen halt nicht sichtbar. Durchs Internet wiederum werden diese Meinungen sichtbar, dadurch, dass du halt 100 Kommentare aller Lügenpresse dann in den Kommentarspalten von solchen Zeitungen beispielsweise hast oder unter irgendwelchen YouTube-Videos oder Instagram-Pinwänden oder so. Ja. Das sind dann auch so, ja, das ist ein komplexer Kontext und verschiedenste Wirkungszusammenhänge, die da irgendwie unser Bild irgendwie prägen, teilweise manipulieren. Und ich auch so, Stefan Jans würde auch sagen, ja, das ist halt einfach Komplexität und wir müssen damit selber denken und wir müssen uns immer wieder selber eigenverantwortlich schlau machen und versuchen, die Dinge zu verstehen, daran ständig arbeiten. Ich habe auch das Gefühl, dass wir das so ein bisschen langsam verlernen vielleicht als Gesellschaft, weil man eben alles sofort in kleinen Portionen vorgeworfen bekommt und ja auch allein die starke Nutzung von Social Media dazu führt, dass du vielleicht nicht nach tiefgehenden, komplexen Antworten und Erkenntnissen suchst, sondern eigentlich immer nur nach ganz, ganz kleinen, portionierten
Häppchen.
Mini-Häppchen, ja.
Schlusswort von mir, und das ist jetzt ja auch in der Folge deutlich geworden, das Wichtigste, glaube ich, was wir wirklich brauchen, ist einfach Medienbildung. Also wie geht man mit digitalen Medien um, wie geht man mit anderen Medien um? Und zwar nicht nur für Schülerinnen und Schüler, das ist natürlich super wichtig, weil die haben das ganze Leben noch vor sich und die brauchen da, glaube ich, auch viel, viel mehr, als es die klassische Schulbildung bisher so getätigt hat. Ja. Das hätte ich mir auch damals gewünscht, selbst. Ich meine, wir hatten ja wenigstens so ein Seminar wie mit Peter Dutzig da in der Uni oder wir hatten... Ich weiß noch, mein WIPO-Lehrer, der hat auch die FAZ uns 2 Jahre kostenlos abonniert, dann konnten wir jeden Tag Zeitung lesen und all so eine Geschichten. Also,
ja, also
das sind alles so tolle Sachen, recht, ich glaube, Medienbildung ist super wichtig und eben nicht nur für die jüngeren Generationen, sondern eigentlich auch für die ältere, weil wenn man sich diesen ganzen Shitstorm-Kram anguckt und diese ganzen Kommentarspalten, das sind eigentlich immer ältere Leute, die da ihren ganzen Hass-Scheiß reinhauen und meine Meinung ist, dass viele Ältere eben auch nicht so ganz mit dem Internet sozialisiert wurden und auch nicht so richtig wissen, was sie da anrichten, wie sie Internet eigentlich auch überhaupt nutzen soll.
Ja. Medienbildung, ja, wird dann vielleicht schnell gefordert, ist sicherlich auch irgendwie ein guter Skill, kommt mir aber manchmal ein bisschen so vor, wie wenn Leute irgendwie bei TAF in der Fußgängerzone bei TV Total gefragt werden, so, ja, was haltet ihr denn für sinnvoller, dass man in der Schule irgendwie Goethes Gedichte interpretieren kann oder wenn wir alle mal irgendwie, weiß ich nicht, Haushaltsführung und irgendwie Taschenrechnen oder was weiß ich,
Steuererklärung. Kasse,
Steuererklärung lernen würden. Da schreien natürlich alle immer gleich, ja, Steuererklärung viel wichtiger, aber es kommt ja eigentlich auch auf Metaskills und Metakompetenzen an und da denke ich, so beim Thema Medienbildung, haben wir ja eigentlich schon seit Jahrhunderten eine Institution, mit zum Beispiel der Universität, die eigentlich für aufgeklärtes, mündiges Denken
ja,
da aber ist.
Das richtet sich ja nicht an die Gesamtheit der Gesellschaft.
Nein, aber selbst die Studenten bekommen es ja nicht hin und die Akademiker. Und sozusagen neben diesem aufgeklärten und mündigen Denken ja auch nochmal wissenschaftliches Arbeiten hat und wissenschaftliches Denken. Also letztendlich auch rein erkenntnistheoretisch, wie du wissen kannst, was wahr sein kann und was nicht wahr sein kann. Das ist letzten Endes, lässt sich daraus auch eine Medienkompetenz ableiten. Und das ist ja auch was durch eine Ökonomisierung unserer Bildungslandschaft und gerade so des tertiären Sektors mit den ganzen Unis und so auch stark abhanden gekommen ist.
Ja, aber also Wissenschaft hat natürlich eine super Berechtigung und ist wichtig, aber für die breite Gesellschaft, glaube ich, ist es viel, viel wichtiger, die Funktion oder wie letztendlich überhaupt so ein Algorithmus funktioniert, wie Social Media funktioniert, das wirklich aufs Einfachste runterzubrechen und
beides,
den Leuten so ein bisschen erklären.
Ja,
es ist beides wichtig, aber der wissenschaftliche Diskurs ist kein Diskurs für die Breite der Gesellschaft. Das ist einfach so. Und das wird auch in Zukunft nicht so sein.
Nee. Wobei, ich meine, mittlerweile studieren auch 40% der
Menschen. Ja, das heißt aber nicht, dass die Leute, also ich habe auch studiert, ich würde trotzdem nicht von mir behaupten, dass ich wissenschaftlich bewandert bin oder dass ich die wissenschaftliche Sprache beherrsche oder auch Sprache.
Nein, aber so das wissenschaftliche Grunddenken, wie man wie ja, überhaupt Wissenschaftler Wissen schon. Schaffen können.
Ja, das vielleicht schon, aber nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt nicht zur Wissenschaftscommunity zählen. Und diese Wissenschaftscommunity ist und war und wird auch wahrscheinlich immer eine sehr kleine und exklusive Community bleiben, die einen extremen Einfluss hat und immer einen höheren Einfluss noch hat. Aber wir müssen trotzdem gucken, wie wir einerseits wissenschaftliche Erkenntnisse für die breite Gesellschaftsmitte übersetzen in vernünftige Sprache und zweitens, wie wir andere Formate haben, um so Phänomene wie Social Media auch einfach und verständlich zu erklären und die Mechanismen dahinter.
Ja.
Und das muss man nicht immer wissenschaftlich machen, meines Erachtens, sondern das muss man praktisch machen. An den Bedürfnissen und an der Lebenswelt der Leute orientiert, die das nutzen.
Hast du recht. Professor Stefan Ayansen, wenn Sie zuhören, ich hoffe, dass ich mich mit meiner 120 Seiten langen Bachelorarbeit für die wissenschaftliche Community qualifiziert habe, auch wenn ich keine Topnote bei Ihnen bekommen habe. Damit schlage ich den Bogen, ist ein komplexes Thema.
Bevor wir jetzt noch deine Bachelorarbeit aufschnüren, genau, würde ich sagen,
schalten wir lieber raus. 17 Minuten Outro ist auch lang. Wer jetzt noch dabei ist, der ist wirklich dann auch daran interessiert, die Medienlandschaft besser zu verstehen. Der ist am mündigen Denken interessiert oder auch einfach nur an Prokrastination und irgendwie einem Hintergrundgeräusch für Einschlafen.
Wir wissen es nicht. Oder einfach vergessen auszuschalten.
Wenn ihr gerade schon schlaft, dann können wir jetzt in eurem Unterbewusstsein Inception durchführen und euch Gedanken einreden eigentlich.
Ja.
Überlegen wir uns für die nächste Folge, was wir da sagen würden oder was wir euch da einpflanzen würden, vollen Gedanken. Bis dahin, lasst euch keine Gedanken einpflanzen, nutzt Buzzard, denkt mündig, eigenständig, glaubt nicht allen Scheiß in den großen Mainstream-Medien ein.
Den letzten Gedanken, den ich noch gerne einpflanzen würde, geilmontag.de ist unsere Seite, da könnt ihr alle Infos zum Podcast finden und ihr könnt natürlich uns auch finanziell unterstützen. Ihr könnt auch gerne Folgen teilen, Bekannten Bescheid sagen, dass der Podcast cool ist, wenn ihr den gerne hört und hier eine kleine Bewertung oder eine Rezension da lassen. All das hilft uns sehr, das Ganze weiter fortzuführen. Vielen Dank, gute Nacht und auf Wiedersehen.